Ja, herzlich willkommen oder wie ich auch gerne sage, Halli, Hallo und Hallöchen zur Ausgabe Nummer 46 von Behind the Story. Schön, dass du wieder dabei bist und diesem Podcast deine Zeit schenkst. Das freut mich sehr. Und du weißt ja, wenn dir der Podcast gefällt, wenn du Nuggets rausziehst, wenn du Fragen hast oder dich in irgendeiner Form inspiriert fühlst, dann gib mir doch gerne ein Abo oder ein Like oder sonst was. Ich freue mich aber auch, wenn du einfach nur zuhörst. Für diejenigen unter euch, die diesen Podcast schon kennen, hier geht es um Lebensgeschichten. Ich sage ungern Heldengeschichten, weil meine Gäste dann immer gleich sagen, ich bin doch gar kein Held. Aber im Storytelling nennen wir solche Reisen, solche Lebensreisen sehr gerne Heldengeschichte. Und deswegen geht es eigentlich um die Heldengeschichte meiner Gäste, die hier bei mir sind. Ich lade mir jedes Mal sehr spannende, sehr interessante Menschen ein und freue mich immer, wenn sie mir zusagen. Und heute sitzt ein Mann bei mir am digitalen Lagerfeuer, der sich von Geburt an Optimist nennt. Patrick Wenke arbeitet seit mehr als 30 Jahren im Vertrieb, bildet Menschen aus, steht auf Bühnen und beschäftigt sich mit der Frage, was Menschen glücklich macht. Die Geschichte beginnt aber nicht mit einem glücklichen Titel, denn 2015 reißt ein Schlaganfall Patrick aus seinem beruflichen und persönlichen Alltag. Seine linke Körperhälfte ist gelähmt, er muss das Gehen neu lernen und Jahre später läuft er 200 Kilometer durch Bhutan, übrigens dem einzigen Staat der Welt, der ein Glücksministerium hat. Ja, und es gibt noch sehr viel mehr zu erzählen in der Einleitung, aber ich möchte die Zeit lieber damit verbringen, mit Patrick zu reden und es wäre jetzt vermessen, hier so zu tun, als würden wir uns neu kennenlernen, denn ich habe das große Glück, Patrick schon sehr lange zu kennen, schon ein paar Jahre. Und ja, deswegen würde ich jetzt einfach sagen, wir holen ihn rein und ich hoffe, ihr, du da draußen, nehmt viel mit aus diesem tollen Gespräch heute. Ich sage herzlich willkommen bei Behind the Story, herzlich willkommen am digitalen Lagerfeuer, herzlich willkommen, lieber Patrick Wenke.
Hallo Wolfgang, ich habe mich heute wirklich total drauf gefreut, weil ich finde dein Format richtig sensationell. Man, wann hat man schon mal Zeit, in einem Podcast anderthalb Stunden zu quatschen, ne?
Ja, genau. Also ich versuche immer bei der Stunde zu bleiben, aber es wird meistens eineinhalb. Und die Leute sagen dann immer, genau, die Gäste sagen dann immer, ah, wir sind ja noch und wollen ja noch. Und wir nehmen uns einfach die Zeit, die wir brauchen. Ich möchte, dass wir beide am Ende und vor allen Dingen auch unsere Zuhörer und Zuhörerinnen am Ende glücklich aus der Sendung rausgehen. Das ist mal unsere Maßgabe für heute.
Na guck mal, Patrick, da haben wir schon das gleiche Ziel, Wolfgang.
Genau. Wo erreiche ich dich? Wie geht's dir? Wo bist du gerade?
Jetzt bin ich gerade zu Hause in meinem Homeoffice, in meinem Studio hier, der Biologenstudio. Und ja, ich bin quasi schon so ein bisschen auf Feierabendstimmung.
Oh, okay, dann habe ich dich sozusagen kurz vorm Wochenende, es ist Freitagmittag, habe ich dich nochmal ins Podcast-Studio gelockt. Vielen Dank dafür, dass du dir die Zeit nimmst. Ja, mein Lieber, wir starten immer in diese Heldenreise, in Anführungszeichen, so in der Kindheit. Also würde mich natürlich jetzt interessieren, wo ist denn der kleine Patrick geboren, also zumindest mal so geografisch ungefähr. Wie ist er aufgewachsen, wie war die familiäre Situation? Ja, erzähl doch mal, wie war das bei dir?
Ja, aufgewachsen bin ich geboren in Koblenz-Metternich, und zwar in einem Bundeswehrkrankenhaus, weil meine Mutter es nicht mehr in einem normales Krankenhaus geschafft hat. Ich war dann doch ein bisschen eiliger dran, wie geplant. Am 10. April 1969 kam ich auf die Welt. Und wir sind aber später von Koblenz aus aufgrund des Jobs meines Vaters nach Bell gezogen. Das ist in der Eifel. Bei Maria Laach und da muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich eine wirklich, wirklich sehr, sehr schöne Kindheit gehabt, wo ich wirklich sehr, sehr dankbar bin. Eine wohlbehütete Kindheit mit allem, was dazugehört, mit viel Spielen, mit natürlich Radfahrunfällen, mit du kommst nach Hause, wenn die Straßenlampen ausgehen, vorher kommst du mir nicht nach Hause. Ja. Also alles das, was man heute vielleicht nicht mehr so hat, wo alles in die digitale Welt verschwommen ist, was den Kindern auch vielleicht heute fehlt. Also wir waren Straßenjungs.
Also warst du tatsächlich schon ein glückliches Kind?
Ja, klar. Also natürlich gab es natürlich auch in der Jugend, in der Schulzeit immer wieder Sachen, die einem wirklich nicht gefallen haben. Das gehört auch, glaube ich, dazu. Alles andere wäre Quatsch, wenn man sagen würde, alles ist gut. Nee, ist es nicht alles gut. Sondern die Frage ist ja, was man immer aus so Sachen oder aus den Dingen macht, die einem so im Leben so passieren. Und ich hatte den Vorteil, dass meine Mutter eine, ja, ich sag mal, aus meiner Sicht die optimistischste Person auf der Welt, also jedenfalls in meiner Welt war. Er hat immer gesagt, Optimisten wandeln auf den Wolken, unter denen Pessimisten Trübsal blasen. Und ich habe unendlich viele Gespräche mit meiner Mutter gehabt. Meine Mutter hat auch viele Jobs gehabt. Sie war in der Reinigungsbranche. Und ich bin dann auch immer mitgefahren, habe mitgeholfen und habe dann in den Wirtschaften, die sauber gemacht worden sind, immer Kleingeld gefunden in den Ecken. Und mein Vater war so Marke Pessimist. Also der hat immer gesagt, Pessimisten sind Optimisten mit Erfahrung. Ja, hatte ja teilweise recht. Aber ich sag mal, die Verbindung zwischen meinem Vater und meiner Mutter, das hat irgendwie doch gepasst, obwohl es eigentlich so Gegensätze waren. Aber die haben sich halt perfekt ergänzt. Und manchmal muss man auch einen Optimisten ein bisschen runterholen, damit er nicht zu euphorisch ist. Und gleichzeitig muss man manchmal einen Pessimisten aufheben, wenn er zu negativ ist.
Das ist tatsächlich schon eine der Fragen, mit der ich oder über die ich auf der Metaebene mir vorgenommen habe, mit dir heute mal zu sprechen. Und ich habe dich vorhin schon vorgewarnt und meine Stammhörer wissen das. Ich frage einfach quer durch den Garten, immer wenn es nach meinem Gusto gerade passt. Und deswegen stelle ich diese sehr, sehr essentielle Frage vielleicht jetzt schon mal, weil du deine Mutter, und ich habe das auch in mehreren Vorbereitungssessions gesehen, du beschreibst immer deine Mutter als optimistische Person und dein Vater als eher pessimistischen Menschen. Und die Frage, die ich mir tatsächlich in dem Kontext gestellt habe und vorher im Leben noch nie, und deswegen liebe ich diesen Podcast so, vielleicht geht es euch, hoffe ich, da draußen genauso. Ich habe mich gefragt, ist eigentlich ein Optimist per se ein glücklicherer Mensch als ein Pessimist? Oder kann ich ein Pessimist, obwohl er Pessimist ist, auch glücklich sein? Also ist Glücklichsein immer verbunden mit Optimismus? Das war die Frage. Die müssen wir vielleicht jetzt noch gar nicht final beantworten. Aber was würdest du denn sagen dazu?
Na, das ist eine sehr philosophische Frage. Und da nimmt man immer diesen Joker sowohl als auch. Ne? Also beides ist möglich.
Eine private Antwort. It depends.
Genau. Ja. Aber ich glaube tatsächlich, glücklich zu sein hat nichts mit Optimismus zu tun. Optimismus fördert das Ganze nur oder macht es schneller, also beschleunigt es. Und ich glaube, dass ein Optimist einfach glücklicher lebt, weil er viele Dinge sieht, die funktionieren. Während ein Pessimist Dinge sieht, die nicht funktionieren. Das heißt, Energie folgt ja der Aufmerksamkeit. Und wenn ein Pessimist immer wieder auf die Dinge schaut, die nicht funktionieren, dann macht das unterm Strich nicht wirklich glücklich. Also das glaube ich schon, dass ein Optimist dann halt Vorteile hat. Und ich sag mal, wenn ich ein Buch geschrieben hätte über 10 Wege, um unglücklich zu sein oder 10 Erfolgswege für Pech, dann würde auch mein Leben anders sein, weil ich würde mich auf Pech konzentrieren und da habe ich ehrlich gesagt keinen Bock drauf.
Ich habe mich tatsächlich auch gefragt, du bist ja in meinem Universum und ich glaube generell im Universum der einzige Happyologe. Zumindest kenne ich keinen anderen. So, ja. Und ich habe mich tatsächlich gefragt, gibt's, also du bist ja dann im Prinzip der Experte für die Optimisten, für Optimismus, für Glücklichsein, so, da würde ich einen Happyologen einordnen. Gibt es denn auch irgendwie einen Depriologe oder sind das dann sozusagen, wer ist denn so der Wächter oder der, keine Ahnung, der Coach der Depressiven, wollte ich schon sagen, der pessimistischen Menschen, also auf der anderen Seite sozusagen, ne? Ja. Gibt es die oder sind das dann eben Psychologen, die sagen, okay, die depressiven Menschen sitzen bei mir auf der Couch, keine Ahnung. Weißt du, ja, jetzt nicht mal, so richtig?
Die Pessimisten machen die Psychologen reich, sagen wir es mal so. Ich glaube, jeder muss halt seinen Weg für sich finden. Und ich sag mal, auch hier ein Happyologe ist ja auch nicht 100% immer happy. Also das wäre ja auch toxische Positivität. Also ich habe einmal im Fernsehen einen Beitrag gehalten über toxische Positivität, weil das ist sehr schlimm übrigens. Also das Schlimmste, was du jemandem sagen kannst, der gerade ein Problem hat, stell dich nicht so an. Das ist tatsächlich das Schlimmste, was du ihm sagen kannst. Du musst schon sein Problem erstmal wahrnehmen und akzeptieren und kannst dann sagen, du, wenn ich dir irgendwie helfen kann, dann lass es mich wissen. Das ist die richtige Formulierung bei jemandem, der mit einem Problem auf dich zukommt und nicht zu sagen, hey, stell dich nicht so an. Das ist ein Eingriff in sein Leben, das darf man nicht. Also nochmal der Begriff Happyologe. Spannend. Und deswegen, es gibt ihn ja nur einmal. Ich habe ihn natürlich schützen lassen. Ich kann die Geschichte ja gleich mal erzählen. Aber das Wort Happyologe besteht aus 3 Wörtern. Also happy ist ja ziemlich, fällt ja ins Auge. Aber in dem Wort happy ist das Wort App drin. Ich habe eine Glücks-App entwickelt, mit der man Glücksmomente speichern kann, weil die Wissenschaft tatsächlich sich einig ist, dass das bloße Erinnern an schöne Momente, an Glücksmomente, also in Form von Bildern, die gleichen Glücksgefühle auslösen wie der Glücksmoment an sich, also messbar mit Dopamin, Serotonin und Oxytocin. Und in dem Wort Happyologe ist ein sehr verstecktes Wort und das ist das Wichtigste. YOLO. You only live once, du lebst nur einmal. Wir haben nun mal kein zweites Leben im Kofferraum und wir müssen gucken, dass wir mit diesem Leben hier vernünftig umgehen, dass wir hier das Beste für uns machen, dass wir ein glückliches und zufriedenes Leben haben. Ich glaube, dass wir am Ende unseres Lebens eine Frage gestellt bekommen werden, von wem auch immer. Jeder soll ja glauben, was er glaubt, ja. Aber wir werden am Ende unseres Lebens eine Frage gestellt bekommen, die lautet eben nicht, wie viele Konten hast du, wie viele Autos hast du, wie viele Immobilien hast du. Diese eine letzte Frage, die wir am Ende unseres Lebens gestellt bekommen, wird lauten, hattest du ein glückliches Leben? Und ich habe mich vorbereitet. Das heißt, wenn ich diese Frage am Ende meines Lebens gestellt bekomme, dann werde ich sagen, schau in die App, da ist alles drin. Mach dir einen schönen Tag.
Ja, cool. Ja, ich habe die App ja auf dem Handy und für euch da draußen, die ist natürlich gratis auch noch. Also das hat der Patrick gar nicht gesagt und die gibt es in jedem App Store. Und ja, wie heißt die nochmal genau?
Die heißt Glück to go und die hat ziemlich viel Geld gekostet, das sage ich ganz ehrlich, das war ein fünfstelliger Betrag. Und warum ist die kostenlos? Weil ich war mit dem Joey Kelly laufen, ich habe ein laufendes Interview gemacht für mein Buch, für meine Recherche, habe also quasi mit dem Joey gesprochen über Glück und Familie und Leben. Und man kriegt den Joey ja nicht stehend. Das heißt, dann haben wir ein laufendes Interview gemacht. Wir sind 20 Kilometer gelaufen, ich habe es überlebt. Und dann hat er etwas sehr Schönes gesagt. Er hat gesagt, sein Vater hat ihm die wichtigste Lebensweisheit mitgegeben. Und das gibt er an seine Kinder weiter. Und zwar mehr geben als nehmen. Und als er das sagte in diesem laufenden Interview, habe ich zuerst vorher überlegt, dass die App irgendwie 1 Euro kostet, dann hätte sich sie refinanziert. Und in diesem Moment, wo er das sagt, mehr geben als leben, denke ich, hey, die App darf nichts kosten. Das ist quasi mein Geschenk zurück an die Welt dafür, dass ich so viel Glück hatte, meinen Schlaganfall, über den wir mit Sicherheit gleich noch sprechen, gut überlebt zu haben. Und deswegen, nee, Glück darf in diesem Falle nichts kosten. Es darf sich jeder erlauben, es darf jeder runterladen. Und die Daten übrigens bleiben immer auf dem eigenen Handy, weil wenn man dafür nichts nimmt, was soll man mit den Daten machen? Ich habe da keine Verwendung für, sondern das bleibt immer ganz safe bei dem User.
Und die App gibt es ja jetzt auch schon ein paar Jahre. Ich kann mich noch erinnern, als du sie vorgestellt hast. Ja. Und wenn du jetzt in der Retroperspektive draufschaust auf die Entscheidung von damals, fühlst du dich heute glücklicher damit zu sagen, okay, komm, die Kohle ist weg, aber ich habe die App der Welt geschenkt? Oder glaubst du, du wärst glücklicher, wenn du sie refinanziert hättest?
Wolfgang, das ist eine sehr schöne Frage. Und wenn du jetzt meinen Steuerberater fragen würdest, würde der sagen, oh Gottes Willen, wie kam der Wenke denn auf diese scheiß Idee? Weil sie ist mittlerweile, ich glaube, 40.000 Mal downgeloadet worden. Damit hätte man eine schöne App wieder refinanziert. Aber ich sage dir voller tiefster Überzeugung, es war eine der besten Entscheidungen, die ich getroffen habe, sie kostenlos zu machen.
Cool. Davon bist du so ausgegangen
und das? Ich habe so viel Feedback bekommen von Leuten, die sich einfach bedankt haben und die gesagt haben, ich mache das, ich sehe, wie sie wirkt und das hilft mir tatsächlich. Und immer, wenn die mich anschreiben, dann sage ich, du, ich bin kein Psychologe, ne? Aber wenn sie dir hilft, dann freue ich mich total für dich.
Ja, cool. Die liebe Kim Nadine Adamek, die hat, also möchte ich kurz einen Einschub machen, die hat auch vor kurzem eine App veröffentlicht. Ich sage dir gleich, warum ich das jetzt erzähle, spontan mal wieder. Die hat auch vor kurzem eine App veröffentlicht, auch aus ihrem eigenen Leben raus, und zwar, weil ihr Vater verstorben ist. Und sie hat gesagt, ich wollte ihm eigentlich noch Dinge sagen und schreiben. Und sie hat eine App veröffentlicht, die du quasi, in der du Briefe und Bilder und keine Ahnung was alles Mögliche adressieren kannst an Menschen, die nicht mehr da sind. Natürlich lesen die es da nicht, aber es ist so für dich sozusagen das, der Prozess. Und warum ich das jetzt gerade sage, ist, du warst natürlich einfach mit deiner genialen Idee, und ich liebe auch dein Buch und ich liebe die App und ich liebe alles, was du machst, das weißt du ja, deswegen habe ich gar nicht versucht, so zu tun, als ob wir uns nicht kennen, aber du gibst ja den Menschen sehr, sehr viel und sie macht das auch und du hast sehr viel investiert und heute hast du eben den Vorteil von Vibe Coding. Ich glaube, die Kim Nadine hat trotzdem noch einige Stunden und Tage da reingesteckt, aber man kann heute natürlich solche Sachen sehr viel einfacher machen. Nichtsdestotrotz ändert es nichts am Prozess, ob ich 2 Tage reingesteckt habe oder 15.000 Euro oder 20, keine Ahnung. Und ich sage dann, ich schenke es der Welt, dann ist es ja im Endeffekt das gleiche Mindset, das dich da antreibt sozusagen.
Naja, wenn das jetzt heute gewesen wäre und dann, also wenn wir das jetzt heute gemacht hätten, schneller wäre es gewesen, günstiger wäre es gewesen, wie auch immer. Aber dann hätten wir 5 Jahre verschenkt. In den 5 Jahren haben schon so viele Leute da Nutzen draus gezogen und deswegen sehe ich das als, ja, als nicht schlimm oder sowas. Ich finde es genau richtig. Vor allen Dingen, Wolfgang, in meinem Leben nach dem Schlaganfall haben sich so viele Sachen verändert, die ich nicht verstanden habe. Und erst seit ungefähr 2 Jahren verstehe ich diese ganzen Zusammenhänge. Das ist wie so ein großes Puzzle, was sich zusammensetzt. Und seit 2 Jahren bin ich so klar, weil ich genau verstehe, warum diese einzelnen Baustelle und auch zu Bausteine und auch zu den einzelnen Momenten genau richtig waren. Obwohl sie manchmal schmerzlich waren. Also der Schlaganfall war ja sehr schmerzlich. Und trotzdem war er der wichtigste Baustein in meinem heutigen Glück.
Auf den kommen wir auch noch zu sprechen, gleich, hoffe ich. Und nee, bin ich ganz sicher. Ich würde aber gerne noch mal so ein Stückchen zurück in deiner persönlichen Lebensweise. Wir waren ja jetzt im Prinzip in Bell, wobei ich mich frage, Bell, der Wohnort tatsächlich mit Bell geschrieben?
Bell, genau.
Ist ja witzig wegen Bellenbaum auch, der ja später auch für dich, der Name Bellenbaum wird noch eine Rolle spielen in diesem Podcast.
Ja.
Und ja, also auch da, die Glocke, die hat irgendwie, die leitet dich da irgendwie auch durchs glückliche Leben scheinbar, ne?
Ja, der
Ist
Professor
immer.
Dr. Alfred Bellebaum kam ja sogar oder aus Fallen da. Das ist ja direkt bei Koblenz. Also ich bin ja da, wo ich
Ah,
geboren bin.
okay.
Also das war wirklich, im Nachhinein denkt man immer, wie können solche Zufälle passieren? Das ist nicht normal.
Das weltweite Epizentrum der Glücksforschung sozusagen war eigentlich rund
Ja,
um
das ist
Koblenz und
Dormagen
keiner hat's
mittlerweile.
gewusst. Okay, warte, lass uns noch mal kurz zurückgehen in deiner Vita. Ich weiß von dir, vielleicht reden wir ganz kurz nur drüber, um ein bisschen weiterzukommen dann auch, aber du hast zwei Geschwister, beides Brüder. Heißt, ihr wart drei Jungs. Und wenn ich dir in der Recherche richtig liege, dann warst du das Nesthäkchen.
Genau, wir waren immer jeweils 5 Jahre getrennt. Also, ne, ich war der Jüngste und ja, deswegen hat sich meine Mutter sehr intensiv um mich gekümmert.
Dein Vater, deine Mutter, was hatten die für eine Profession? Also waren die irgendwie beruflich unterwegs und wenn ja, wie?
Also mein Vater war Karosseriebauer und meine Mutter hatte nichts gelernt. Sie hat quasi ja das gemacht, was man damals gemacht hat. Man hat sich um die Kinder und die Familie gekümmert, hat dann den Vater gestärkt oder den Ehemann gestärkt und hat quasi alle Interessen der Familie gewidmet.
Wie war euer Familienleben so? Also Vater kommt von der Arbeit nach Hause, abends sitzen die drei Brüder um den Tisch, Nesthäkchen dabei und dann wird Abend gegessen und so. Muss man sich das so idyllisch vorstellen
Nein,
oder?
überhaupt nicht.
Nein?
Nein, nein, ja, das ist halt wie im richtigen Leben, ne? Da ist der Kleinste will irgendwas, der Große hat es, der Mittlere sagt, ist mir doch egal, klärt das unter euch. Also diese Klassiker, so, die hatten wir auch. Und wir haben damals halt nicht so viel Fernsehen geguckt, oder weil es gab ja nur 3 Sender, war ja uninteressant. Und wir hatten auch keine anderen Sachen. Wir hatten da irgendwann mal so ein Atari-Spielgerät, wo wir mal ein bisschen gezockt haben. Ein C64 Commodore, mit dem ich mich dann beschäftigt habe. Das heißt, ich habe ja später auch Computerprogrammierer gelernt. Ich habe damals in C gelernt. Und ja, das war eine ganz wüste Zeit, ne? Also, aber ansonsten, es gab Streit, es gab schöne Momente, es gab von allem etwas.
Wie hast du die Schule wahrgenommen, als du dann Grundschule besucht hast?
Ja, Grundschule war für mich cool, ne? Also die weiterführende Schule war für mich ein bisschen anstrengend. Ich war damals in der Realschule und auch da, ich bin ein Jahr später eingeschult worden und bei der Realschule war es so, dass ich war immer der Kleinste und also von der Körpergröße und ich war so ein bisschen so der Klassenclown. Also ich glaube, ich habe das damals überspielt mit diesem Klassenclown, um von meiner Kleinheit so ein bisschen abzulenken. Und einige haben das so ein bisschen ausgenutzt und dann haben sie halt so ein paar Späße mit mir gemacht. Aber auch das gehört dazu. Wir hatten jetzt vor kurzem ein Klassentreffen und das war so süß. Also das Klassentreffen war jetzt, ich muss gerade überlegen, das waren jetzt 40 Jahre, 40-jähriges Klassentreffen. Wir haben angefangen auf dem Friedhof, weil 4 Klassenkameraden sind mittlerweile verstorben. Und so fängt ein Klassentreffen halt dann an.
Ich kenne
Und
das.
dann waren zwei Leute, die damals so die Wilden waren, Da hat einer tatsächlich sich bei mir entschuldigt. Nach 40 Jahren. Dann sagt, hey, so schlimm war das nicht. Und vor allen Dingen, alles gut. Also hat mich nicht getötet. Ne? Aber ich fand es interessant, dass die Leute dann so im Nachhinein überlegen, was da so passiert ist. Und dann haben wir ganz viele Geschichten erzählt, wer mit wem rumgeknutscht hat. Und auf einmal kamen ganz interessante neue Perspektiven raus. Doch was, du hast mit dem rum? Wussten wir gar nicht, dass du mit der rumgemacht hast. Es war halt richtig, richtig, richtig lustig. Und wir haben entschieden, dass wir jetzt jedes Jahr dieses Klassentreffen wiederholen, damit wir nicht so häufig zum Friedhof gehen müssen.
Ja, cool. Ja. Ich liebe diese Klassentreffen auch, ähnlich bei mir. Und wir haben eine Klasse, auch Realschule, habe ich auch gemacht damals, also Parallele. Und wir treffen uns wirklich regelmäßig. Und das sind zum Glück erst zwei Kollegen und Kolleginnen verstorben. Und der Rest ist einfach so. Wir haben auch eine WhatsApp-Gruppe. Crazy, ja. Also, das sind Menschen, die man teilweise in den letzten 40 Jahren fünfmal gesehen hat. Ja. Aber wir haben eine WhatsApp-Gruppe und die fühlt sich an wie Familie. Also tatsächlich, da geht es auch wild hin und her. Also heute noch. Tolle Geschichte, finde ich auch unheimlich gut. Wenn du an deine Grundschulzeit denkst, Achtung, Spezialfrage, auf die du nicht vorbereitet bist. Wenn du an deine Grundschulzeit denkst, hast du einen bestimmten Geruch in der Nase?
Ja, tatsächlich. Also jetzt, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ne?
Mhm.
Und zwar, es gab dieses obligatorische Foto mit einer Kindertafel im Hintergrund. Ich saß da vorne, sollte ein glückliches, ein lächelndes Gesicht machen. Und da war halt so ein Igel. Maggie hieß der, glaube ich, damals. Ich weiß nicht mehr, irgendwie war so eine Kultfigur. Und der roch muffig.
Okay, also
Aber
leichter
ich glaube,
Muff.
das hat jetzt nicht meine Grundschulzeit geprägt, aber ich kann mich daran erinnern, dass dieser Igel halt muffig gerochen hat. Keine Ahnung, was das für Bedeutung hatte. Keine Ahnung.
Okay, kann ich auch nicht deuten. Ich frage trotzdem immer gerne, einfach um mal zu schauen, wie sensitiv sind die Menschen. Ja? Gibt es da eine Antwort drauf oder nicht? Und ja, da kommen die wildesten Antworten zustande. Hatten wir schon im Podcast. Also ich persönlich würde auch antworten, die Kreide. Bei mir, ich bin so alt, bei mir gab es tatsächlich in der ersten Klasse noch Kreide und sowas und die roch immer sehr speziell. Aber es kamen auch schon Antworten wie Vanillemilch aus der Pause und sowas. Ne? Also ganz tolle Impulse teilweise, die mich auch wieder noch mal ganz kurz in die Zeit zurückversetzen. Jetzt hast du ja schon gesprochen über die Realschule. Dann würde ich diesen Komplex gerne noch so abschließen, so bis zum Ende, gefühlt im Ende der Teenagerzeit und so, wenn man anfängt, ins Berufsleben zu wachsen. Also Realschule beendet man normalerweise mit 16, wenn du sagst, bist ein Jahr später eingeschult worden, vermutlich dann mit
17, genau,
17
war
oder
17.
18 so. Hattest du da schon, also gab es da schon einen Berufswunsch, bevor dann am Ende ja Vertrieb bei rauskam? Das erzählen wir die Geschichte jetzt gleich, aber hattest du zu dem Zeitpunkt noch einen Berufswunsch im Kopf, an den du dich erinnerst?
Ja, die Klassiker, ne? Astronaut und Fußballspieler. Also, ich war ein wirklich, wirklich sehr, sehr guter Fußballspieler. Ich war im Sturm. Und ich war super schnell und halt super klein und wendig. Und ich glaube tatsächlich, und das haben mir auch Fachleute im Nachhinein bestätigt, sag mal gleich, wer das gesagt hat, wenn meine Eltern damals Kohle gehabt hätten und mich so ein bisschen gefördert hätten, dann wäre für mich tatsächlich also mindestens zweite Bundesliga drin gewesen. Das sagt man immer so schön, aber ich habe das selber nicht gesagt, sondern ein Klassenkamerad, also aus der Parallelklasse. Das war Thomas Wagner. Thomas Wagner kennt man aus dem 100% Bundesliga Sky-Moderator, mittlerweile bei Magenta TV, war jetzt auch bei der WM dabei. Super Moderator,
Sehr, sehr guter Moderator.
treff mich regelmäßig mit ihm in Köln auf 3, 4, 5, 6, 7, 12 Kölsch. Und der hat gesagt, Patrick, aus dir wäre ein Bundesligaspieler geworden. Ja, aber hat halt nicht so sollen sein. Das ist halt so. Und mein ältester Bruder, der war ja dann 10 Jahre älter wie ich, also zu dem Zeitpunkt war er dann 27, 28, der hat damals im Vertrieb angefangen, weil er zufällig jemanden kennengelernt hat und hat dann halt sich im Vertrieb, ja, ich sag mal, eine Karriere aufgebaut. Und ich bin damals mit 17 schon bei ihm mitgefahren und habe ihn unterstützt. Einmal habe ich die Computerprogramme geschrieben für seine Kunden- und Mitarbeiterverwaltung. Da gibt es eine sehr schöne Geschichte. Er hat immer super schnell hat er Sachen gelöscht. Ne? Also der war so, ach shit, da habe ich jetzt gelöscht, muss ich gar nicht löschen. Ne? Und dann sage ich, ja, dann, ich baue dir eine Frage ein, wenn du was löschst, dann fragt der, wollen Sie wirklich löschen? Ja, nein. Ne? So. Und dann hat er irgendwann zack, zack, Doppelklick gemacht und dann hat er es wieder gelöscht, obwohl er es nicht löschen wollte. Und dann habe ich ihm tatsächlich ab diesem Moment 15 Fragen gestellt. Also willst du es wirklich löschen? Bist du dir sicher? Geh nochmal über, schlaf nochmal eine Nacht drüber. Ich habe ihm 15 Fragen gestellt, bis der etwas wirklich löschen konnte. Das hat ihn richtig genervt, aber es war hilfreich.
Ja, glaube ich.
Aber da habe ich den Vertrieb kennengelernt und da habe ich die Menschen schätzen gelernt. Habe aber dann erstmal mich dafür entschieden, eine ganz normale Ausbildung zu machen als Groß- und Auslandskaufmann und habe dann in einem, ja, in einem Großhandel für Hardware und Computer gearbeitet. Bin dann relativ schnell zum Bund eingezogen worden. Damals gab es dieses Pflichtjahr. Und es gab sogar, das war länger, also es war länger als ein Jahr, aber während ich eingezogen wurde, wurde das auf ein Jahr reduziert. Das heißt, wir durften unser Maßband um 3 Monate abschneiden an dem Tag, als diese Verkündung kam. Also es war eine Riesenfete. Daran kann ich mich stellenweise noch erinnern, aber nur noch stellenweise. Und das Coole war, ich war als Stabsdienst eingeordnet, also Bürokraft. Ich durfte dann Toilettenpapier wechseln und Kaffee kochen und so weiter und so fort. Bis zu dem Zeitpunkt, als ein Offizier festgestellt hat, dass ich Verbindung zu einem Computergroßhandel habe und logischerweise günstiger an Computer rankomme. Und dann hat dieser Offizier mich gefragt, sagen Sie mal, können Sie da was besorgen? Ich sage, klar doch. Ne? Und ab dem Moment habe ich für die ganze Company wirklich Computer besorgt zum EK, Großhandels EK. Und seitdem war ich, obwohl ich einfach nur so ein Zivi-Typ war, man hat mir einen
Die
roten
Nummer
Teppich
eins.
aufgerollt, ja. Man hat mich gefragt, alles in Ordnung, möchtest du noch einen Kaffee trinken? Ich sage, nö, alles in Ordnung. Ich hatte wirklich eine sehr, sehr schöne Zeit.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Und die Leute hatten alle extrem günstige und sehr leistungsstarke Computer wahrscheinlich da.
So ist es.
Cool. Patrick, wir machen an der Stelle einen kleinen Break, weil ich immer gerne mindestens eine Schnellfragerunde einbinde, damit die Menschen draußen noch mal so ein bisschen auch die Charakteristika von dir erkennen können, vielleicht. Oder einfach mal schauen, wer ist denn dieser Patrick und
Wolfgang, kurze
der das.
Frage wegen den
Ja?
Spielregeln. Muss das dann bei, kann beides ist dann wirklich ausgeschlossen oder gibt es so Fragen, wo wirklich beides möglich ist?
Ja. Also erstmal ist beides möglich und zweitens mal ist es auch so, kurz, also Schnellfragerunde heißt nicht kurze Antwort.
Alles klar, okay.
Also wir dürfen auch da gerne abschweifen, aber es geht schon darum, so ein bisschen mal zu kennen, kennenzulernen, was bist denn du für ein Typ? Und für euch draußen, weil wir es noch nicht gesagt haben, ich habe es nämlich hier liegen, ich werde gleich auch noch mal drauf kommen. Ich hatte eben schon den Impuls bei Joey Kelly, aber ich habe mich noch zurückgehalten. Das Buch von Patrick liegt natürlich hier vor mir auf dem Schreibtisch. Es ist eins meiner absoluten Lieblingsbücher und mein Favorite in der Kategorie mit Widmung, weil ich habe sehr viele Bücher mit Widmung. Ich liebe das, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich finde diese kleinen Zeilen vorne irgendwie sowas super Persönliches, was mir gehört, und das finde ich einfach unfassbar schön. Und für euch da draußen, damit ihr das nicht vergesst, das Buch heißt übrigens Rendezvous mit deinem Glück. Glück ist kein Zufall, sondern deine bewusste Entscheidung. Da kommen wir aber gleich noch dazu. Okay, let's go. Fragerunde 1, Schnellfragerunde 1. Kaffee oder Tee?
Einfach Kaffee.
Kaffee. Weil?
Immer schon so gewesen. Tee kommt für mich nicht in Frage.
Die nächste Frage, ich gestehe, ich bereite natürlich das Briefing mit der KI vor. Hast du ja selber schon gesagt, ja, ist so, aber ich lese es natürlich und gucke und so weiter. Aber die nächste Frage habe ich nicht ganz verstanden. Schauen wir mal, es liegt wahrscheinlich an deiner Vita. Ich stelle sie trotzdem mal. Eifel oder Rhein?
Okay, ich verstehe die auch nicht. Aber wenn wir die
Okay.
beiden nicht verstehen, dann können wir sie überspringen, oder?
Dann überspringen wir sie, genau. Ich dachte, du sagst jetzt, okay, klar, oh, das ist ja super, dass du das rausgearbeitet hast, ja. Aber okay, wir lassen
Eifel
es.
oder Rhein?
Da,
Das ist eine komische
Eifel oder
Frage.
Rhein, das ist irgendwie komisch. Genau, also das muss ich mir merken. Ich werde komische Fragen künftig einfach streichen. Aber die nächste finde ich cool, gerade weil du auch schon so vom Leben erzählt hast und von deiner, sagen wir mal, fast Profikarriere im Fußball, ist die nächste Frage sehr schön, finde ich. Fußballplatz oder Laufstrecke?
Ja, das ist zeitabhängig. Also jetzt würdest du mich vor 50 Jahren fragen, dann Fußball und würdest mich heute fragen, laufen.
Laufen. Okay, zum Thema Laufen kommen wir auch noch. Welche App von deiner eigenen abgesehen benutzt du am meisten?
Die Instagram-App.
Du liebst Instagram?
Ja, weil ich finde, das ist ein schönes Tool, um einfach kurz mal Messages rüberzubringen. Ja, ich mag die App, ja.
Okay. Was darf in deinem Kühlschrank nie fehlen?
Wasser.
Weil?
Wasser ist das Wichtigste überhaupt. Also ich sag mal, ich habe bei dem Laufen in Bhutan habe ich gemerkt, was es heißt, mal kein Wasser zu haben und du brauchst dringend Wasser. Ansonsten ist Wasser eigentlich immer das, wenn du Hunger hast und du willst irgendwie nicht so viel essen, dann trinkst du einfach Wasser. Du trinkst quasi deinen Hunger weg, wenn du dann auf Diätbar bist oder irgendwie mal auf deine Gesundheit achtest oder eine Schlackungskur machst. Deswegen Wasser ist Grundnahrungsmittel Nummer eins.
Und während du das gesagt hast, habe ich mal einen Schluck Wasser getrunken, weil
Oh, gut.
beim Podcast Prost, lass es dir schmecken, habe ich auch immer Wasser dabei, einfach auch um die Stimme ein bisschen zu ölen. Und komplett bei dir, übrigens besteht ja unser Körper, ich bin jetzt kein Biologe, aber ich weiß nicht, 85% plus mehr
Ja.
aus Wasser. Also kann ja nicht schaden, ein bisschen was nachzufüllen. Frühaufsteher oder Nachteule?
Tatsächlich beides. Also ich bin jemand, der mit wirklich sehr, sehr wenig Schlaf auskommt. Ich stelle mir den Wecker morgens um 5 oder 6. Das ist so meine Kreativzeit. Dann kommen keine Anrufe rein. Dann kann ich mich konzentrieren. Dann mache ich kreative Dinge. Ich kann aber auch wirklich bis 3 Uhr nachts auch arbeiten, wenn irgendwie ein wichtiges Projekt ist. Aber jetzt nicht überpacen, weil es stressig ist, sondern weil man einfach etwas gerne macht. Also ich sag mal, wenn du einer Leidenschaft nachgehst, dann gibt es keine Uhrzeit.
Verstehe ich. Meer oder Berge?
Ja, sowohl als auch. Also ich liebe es, am Meer zu sein, aber auch nur maximal 10 Tage, wenn die Sonne dann auf deinem Bauch geschienen hat. Berge haben was super, super Erholsames.
Ich finde, in den Bergen, da wird man tatsächlich irgendwie geerdet. Also die Elemente holen einen irgendwie ein und man wird sich seines geringen Stellenwerts im Angesicht von diesen Wahnsinnselementen wird man sich irgendwie so bewusst, finde ich. Und das tut irgendwie
Ja,
gut. Also
absolut.
ordnet ein bisschen ein. Gibt es ein Lied, das deine Stimmung sofort hebt? Oder ich würde sagen, in deinem Fall, das dich glücklicher macht?
Also da gibt es immer wieder verschiedene tatsächlich. Wenn ich jetzt von diesem Jahr eins nehmen würde, dann wäre es Rise Slow. Also das ist ein total sinnhaftes Lied mit einem wirklich super schönen positiven Beat und Rhythmus, wo man wirklich gute Laune hat und gleichzeitig die Botschaft, dass man alle Ziele auch langsam erreichen kann. Man muss da nicht in Hektik verfallen.
Glaube ich, generell ein gutes Mindset, nicht immer alles durch Geschwindigkeit zu erreichen, sondern vielleicht auch mal durch eine gewisse Langsamkeit. So, mein Lieber, Frage: Was hast du dir selbst zuletzt geschenkt?
Da kann ich mich noch ganz gut dran erinnern, das war ein Fallschirmsprung.
Oh. Und wie war's?
Ich habe jetzt gerade so ein bisschen gestockt, aber nicht, weil ich stocken wollte, sondern das war mega. Also es gibt ja. Es war auch nicht mein erster Fallschirmsprung. Beim
Ah, okay.
ersten war es sehr voller Angst geprägt. Aber danach ist es einfach nur, du weißt, was das heißt. Du lernst wirklich, du fliegst, ja. Du bist ja gefühlte 12, 13 Sekunden freier Fall. Also immer Tandemsprung natürlich. Aber das ist Freiheit pur.
Cool. Okay, und jetzt sind wir schon bei der letzten Frage, beziehungsweise bei der
Für
letzten, das ist
heute?
jetzt eine Auf. Nee, für die
Das.
Schnellfragerunde. Und zwar lautet das, du sollst einen Satz vervollständigen, bitte. Und der Satz lautet: Am glücklichsten bin ich, wenn ich.
Zeit habe. Also ich finde, Zeit ist einer der, natürlich, also Gesundheit ist ja klar, also Gesundheit ist immer das Wichtigste, aber davon gehen wir jetzt mal aus. Dann ist Zeit etwas wirklich Schönes. Also wenn du das Gefühl hast, du hast Zeit, ohne etwas in Hektik machen zu müssen. Du weißt genau, es kommt was Gutes bei rum, weil du es mit Zeit machst. Also zur Zeit meine ich jetzt Me-Time, ne? Also Zeit mit sich selbst, aber auch Family-Time.
Zeit mit sich selbst, dazu hast du ja auch ein Stichwort geprägt oder einen Namen, einen Begriff geprägt, den ich auch mittlerweile gerne vor mir hertrage und auch praktiziere, nämlich das Rendezvous mit dir selbst.
Ja, das ist Also wenn es, also das ist so wichtig. Und wenn ich tatsächlich aus der ganzen Glücksforschung, die ich jetzt wirklich ja miterlebt habe, aus vielen verschiedenen Perspektiven, dann ist tatsächlich, also wenn es das Ding gibt, dann ist es tatsächlich die Tatsache, dass du regelmäßig, also ich sag mal einmal im Monat, ein Rendezvous mit dir selbst machst, also mit der wichtigsten Person in deinem Leben. Und das mit Zeit, also wirklich, und das hat ja ein Rendezvous mit dir, sich selbst zu machen, hat ja auch Regeln. Das heißt, keine andere Person, kein Tier, was ablenkt, kein Handy, was dich auch ablenkt, sondern nur ein Rendezvous mit dir selber. Und dann kommen halt, wenn du dann am besten machst du es halt in der Natur, ne? Oder du gehst irgendwie an einen Ort, wo du gerne bist. Also wenn du jetzt ein Saunagänger bist, dann gehst du in die Sauna, machst einfach einen Tag Sauna mit dir, ne? Und dann kommen halt Dinge hoch, also gute wie auch schlechte. Und dann sortiert man das ein in zwei Dinge. Naja, ich zeig das mal hier, guck mal. Lust auf ein Rendezvous mit dir. Das ist immer so die Erinnerung, die hängt bei mir am Kühlschrank. Und wenn dann dieses Rendezvous stattfindet, dann stellt man sich genau, also egal was hochkommt, zwei Sachen. Wenn es dich glücklich macht, dann mach es
Mach
weiter.
es.
Und was dich nicht glücklich macht, das
Kann
kann
weg.
weg. Und das klingt so einfach und das ist es wirklich nicht. Es ist schwierig, das einzuordnen. Und ich glaube, wenn du jetzt einmal ein Rendezvous machst, dann darfst du nicht erwarten, dass du dann sofort weißt, was du willst und was du nicht willst. Aber wenn du das häufiger machst, und bei mir war es ungefähr nach dem sechsten Rendezvous, habe ich so viel Klarheit gewonnen. Und in der Glücksforschung sagt man, einer der größten Glücksschlüssel ist es, Klarheit zu besitzen. Die meisten Menschen wollen glücklich sein, aber sie wissen gar nicht, was sie wollen oder was sie nicht wollen. Und das zu wissen, was man will und was man nicht will, also diese Klarheit zu haben, das macht einen wirklich tief, tief, tief glücklich.
Wie heißt, also lass uns mal ein bisschen praktischer da reingehen. Ich habe die Situation von dir ja schon oft gehört. Ich kenne dich ja schon lange, habe das schon viel gehört, denk viel drüber nach. Aber wie sieht es praktisch dann aus bei dir? Also gehen wir mal von aus, du bist ein Wanderer jetzt, ja? Also du in Anführungszeichen, einer von unseren oder einer von unseren Zuhörern ist jetzt Wanderer, geht gerne in die Natur. Wie sieht so ein Rendezvous dann aus? Gehst du persönlich als Patrick dann mit einem Plan da rein und sagst, ich habe hier 10 offene Baustellen, die will ich heute in meinem Rendezvous bearbeiten? Oder sagst du, ich
Kein
gehe
Plan.
einfach nur rein und dieser Tag ist ein Genuss, den genieße ich und lässt deinen Gedanken freien Lauf? Oder wie, gib uns mal so eine kleine Bauanleitung für das Rendezvous mit uns selbst?
Naja, tatsächlich macht das jeder so, wie er es für richtig hält. Es gibt außer diese drei Regeln, alleine, kein Tier und kein Handy. Ich habe es immer so gemacht, ich fange erstmal an mit tiefer Dankbarkeit und Demut. Das ist so mein erster Gedanke ist, wofür bin ich gerade dankbar. Dann sitze ich auf einer Bank oder ich gehe spazieren und denke immer, ey, wofür bin ich gerade dankbar? Und dann kommen schon die richtigen Sachen hoch. Und das ist dann quasi schon mal ein guter Start in dieses Rendezvous. Und dann überlege ich mir so, was mache ich eigentlich super gerne und was ist mir in den letzten Tagen, Wochen, Monaten gut gelungen? Also ich fange mit den positiven Dingen an. Und dann irgendwann komme ich auch mal die Frage rein, was hat dir in den letzten Tagen, Wochen, Monaten gar nicht gefallen, was möchtest du vermeiden? Und dann kommen die Sachen hoch. Und also das sind schon die zwei konkreten Fragen, die ich für mich stelle. Aber ich fange mit der Dankbarkeit und Demut an und ich höre mit der Dankbarkeit und Demut auf. Das ist so mein geschlossener Kreislauf.
Reklame.
Hallo meine Lieben, da draußen reden unglaublich viele Menschen über AI, KI-Agenten und Geo. Aber die Frage ist, wer probiert die ganzen Sachen wirklich aus? Was läuft, was läuft nicht? Einer, der wirklich viel darüber spricht und philosophiert, ist Jörg Zimmer aus Berlin-Spandau. Jörg ist SEO und AI-Visibility-Stratege und testet neue Protokolle und Anforderungen für autonome Agenten. Er schaut sich an, wie Inhalte für generative KIs wirklich sichtbar werden. Also er ist nicht bekannt für allgemeines Geschwafel, sondern für Praxisinsights direkt von der Werkbank. Also wenn ihr sehen wollt, wie Suchmaschinenoptimierung im Zeitalter von KI-Agenten tatsächlich funktioniert, dann werft doch einfach mal einen Blick in die Teleschmiede, wird geschrieben teleschmie.de, oder googelt einfach ganz entspannt nach Jörg Zimmer SEO, vernetzt euch mit ihm auf LinkedIn, da teilt er nämlich regelmäßig Learnings aus seinen Experimenten. Links findet ihr in den Shownotes.
Reklame Ende.
Also du bist im Prinzip dankbar erstmal am Anfang, konzentrierst dich und fokussierst dich auch mal aufs Dankbarsein, weil ich habe das auch, nach meinem Unfall und generell im Leben gelernt, wenn man sich nicht auf die Dankbarkeit fokussiert, ist es schwer, die so by the way zu erledigen, sondern man darf dann auch mal gezielt nachdenken, für was bin ich denn dankbar, so wie du es gesagt hast.
Naja, guck mal, wenn du zum Beispiel spazieren gehst, dann ist für mich klar, dass ich erstmal dafür dankbar bin, zwei Beine zu haben und dass die sich gerade links und rechts auch bewegen. Das alleine ist ja nicht selbstverständlich. Und ich gehe und laufe für jeden, der es nicht kann, weißt du?
Verstehe ich. Und dann setzt du quasi in der Folge das um, was auf deiner Karte steht.
Naja, also ich habe mir tatsächlich, macht, also früher habe ich mir, ich habe so einen Block. Also ich will ja weg vom Handy. Ne? Und ich habe mein Handy ja nicht dabei. So. Und ich habe einen Block dabei und einen Stift. Ich versuche am Ende meines Rendezvous die Dinge aufzuschreiben. Die, ne, wenn sie dir gefallen, dann mach sie. Wenn sie nicht gefallen, dann mach sie nicht. Wenn aber ich irgendwie Angst habe, was zu vergessen, dann schreibe ich es sofort auf. Und ich habe dieses wie so ein kleines Buch, ein leeres Buch, das habe ich quasi immer dabei und einen Stift. Ganz bewusst kein Handy, wo man das irgendwie Notizen reinfällt, macht. Weil sobald du dann quasi in das Notizfeld was reinmachst, dann siehst du schon wieder 10 Nachrichten, die gekommen sind, die dich sofort ablenken.
Mir hat übrigens noch eine kleine Randnotiz, auch Idee vielleicht für euch da draußen. Mir hat vor kurzem ein Verlag, ich arbeite ja sehr viel im PR-Bereich auch, und mir hat ein Verlag ein Buch geschenkt, also ich will jetzt keine Produktwerbung machen, es gibt sehr viele sehr gute Notizbuchhersteller, aber das war halt eins von Leuchtturm, die mag ich eh. Aber da steht vorne drauf, Dinge, die du aufschreiben musst, weil du alt bist. Das fand ich gut, ja. Weil du eben so hergeleitet hast.
Ich habe tatsächlich, Wolfgang, gerade 100 Bücher bestellt. Die sind also leer innen drin, aber wirklich sehr schöne Ummantelung. Da steht einfach nur drauf, Happyologe.
So. Cool.
Und ich verschenke die jetzt. Das ist mein Weihnachtsgeschenk für ein paar wichtige Leute, wo ich sage, hey, und da kannst du quasi deine Rendezvous eintragen. Und vielleicht mache ich es auch irgendwann mal kommerziell, dass die Bücher dann verkauft werden. Nochmal, der kommerzielle Gedanke war ja nie im Vordergrund.
Für einen Vertriebler. Sehr überraschend, muss ich sagen. Ne?
Naja, also ich sag mal, wenn du einen Schlaganfall hast und so, wenn du auf dem Meeresgrund warst, dann fürchtest du es nicht mehr vor Pfützen, habe ich mal irgendwann mal gesagt. Dann hast du andere Prioritäten. Und erinnere dich an die Endfrage, die wir gestellt bekommen haben, die lautet nicht, wie viel Geld hast du?
Was hattest du für ein glückliches Leben? Oder war dein Leben glücklich?
Es gibt übrigens in Bhutan, war ich ja mit Leuten immer auch unterwegs und laufen. Und da war einer, der war aus Australien. Und der hat mir quasi ein Buch empfohlen, während wir gelaufen sind. Und zwar, ich weiß jetzt nicht mehr, von wem das war, aber das Buch hieß und heißt auch immer noch so, Die with Zero, also sterbe mit Null. Also das Ziel ist es, dass wenn du stirbst, nichts da ist. Also auch nicht für die Verwandten oder sonst irgendwas. Weil manchmal ist es ja auch kein Geschenk, wenn du denen noch Geld überlässt. Also manchmal ist es ja wirklich sogar eher hinderlich. So, Die with Zero. Und ich fand das super
interessant. Hast du das Buch gelesen?
Nein. Aber ich fand alleine, weißt du, Die with Zero, das sagt ja schon alles.
Also, ich finde das mega spannend, das werde ich auf jeden Fall.
Man das Buch ja gar nicht lesen, weil es ist ja alles schon gesagt.
Ja, aber ich finde, welche Gedanken haben ihn dahin geführt und wie führt das aus? Das finde ich mega spannend. Allein schon zu sagen, ich komme ja quasi mit nichts auf die Welt. Also ich komme als nacktes Wesen ohne Mittel auf die Welt und so gehe ich vielleicht auch wieder am Ende. Ne? Also ist irgendwie ein spannender Ansatz. So, mein Lieber, also Schnellfragerunde haben wir überstanden. Vielen Dank dafür. Jetzt sind wir ja bei der Bundeswehr und du hast diese Kolonie mit IT versorgt wie keine andere in der Welt wahrscheinlich.
Ja.
So, und hast du da gemerkt, Mensch, Vertrieb ist mein Ding, finde ich geil, oder wie ging es dann beruflich bei dir weiter?
Nee, überhaupt nicht. Ich war dann fertig mit dem Jahr, also man hat ja diese 3 Monate abgeschnitten und dann wollte ich wieder zurück in die Ausbildung, da wo ich gelernt habe und die Firma hat aber Konkurs angemeldet. Vielleicht auch, weil ich die Sachen zu günstig verkauft habe, ich weiß es nicht. Also sie hat auf jeden Fall Konkurs angemeldet und dann war ich arbeitslos. Das war genau 3 Monate.
Und da in warst dieser du wie Zeit, alt? Wo ich,
bitte?
Da warst du da war wie
ich,
alt?
Da war ich 19.
Ja. 19.
Mhm. 19. Und dann war ich halt arbeitslos und dann sagte mein Bruder, der war ja mittlerweile dann in dem Vertrieb ziemlich hoch mittlerweile, dann sagte er, Mensch, Patrick, dann dann fang doch bei mir an im Vertrieb. Und dann sage ich, bist du verrückt? Nein, niemals. Ja. Ich war so ein richtiger Nerd. Das klingt jetzt immer so negativ, aber Rollladen runter, ey, bloß nichts mit Menschen zu tun haben, das war ich. Ja. Und dann sagte er, nee, probier's doch mal aus. Und das hat mich gecatcht, also dieses probier's mal aus. Und ich habe dann angefangen und wollte meinem Bruder beweisen, dass das nicht funktioniert. Das war der Ansatz, warum ich das versucht habe.
Schief gegangen.
War, es hat total funktioniert. weil ich so unverkäuferisch war, haben die Kunden das total gut geheißen. Also ich habe direkt gesagt, was nicht gut ist, was gut ist. Ne? Und habe dann, ich war halt authentisch. Ne? Und habe den Leuten nicht irgendwie was aufgeschwatzt, was man ja vom Vertrieb so kennt, sondern war einfach ehrlich mit den Vorteilen und Nachteilen und habe dann dem Kunden geholfen, eine gute Entscheidung zu treffen. Aber die er dann selbst trifft und nicht die dann irgendwie durch Suggestivfragen hin und her geschoben werden. Und das hat so gut geklappt, dass ich das dann quasi vollberuflich gemacht habe und habe aber dann irgendwann gelernt, das war auch dann noch wieder mein ältester Bruder schuld, der sagte, Patrick, verkaufen ist gut, das ist addieren, aber multiplizieren ist viel besser. Guck, dass du Mitarbeiter einstellst, dass du deine Erkenntnisse deinen Mitarbeitern mitgibst und baue eine große Organisation auf.
Okay.
Und dann habe ich, das weiß ich noch, wie heute, habe ich meinem Bruder gesagt, Bernhard, ich bin 20, ja, und alle Mitarbeiter sind älter wie ich, wieso sollen die auf mich hören, ne? Und dann sagt er was sehr Schönes, er hat gesagt, Leistung kennt kein Alter. Wenn du also Gas gibst, dann ist egal, wie alt du bist, dann fragen die, wie du das gemacht hast. Und dann habe ich tatsächlich ein Jahr richtig Gas gegeben, war dann irgendwie auch weltweit, war ich dann in den ganzen Ranglisten drin. Und dann haben die mich gefragt, die 50-Jährigen, wie machst du das? Und dann habe ich denen das erklärt. Und habe gesagt, nicht verkaufen, sondern zuhören. Die Kunden fragen, was für Bedürfnisse hat. Ja?
Also war unterbewusst vielleicht Glück da auch schon eine Motivation? Könnte man das heute sagen, dass du verstanden hast, okay, Menschen zu lesen und rauszufinden, was sie glücklich macht, ist vielleicht das, was ich eigentlich will?
Ich will das gar nicht mal mit dem Begriff Glück verbinden. Ich habe einfach nur gelernt, man muss Menschen mögen, wenn man im Vertrieb ist. Und auch generell ist es nicht schädlich, Menschen zu mögen. Und das habe ich in dem Vertrieb habe ich das gelernt. Man sagt ja so, 10 Jahre Vertrieb ist wie 100 Jahre richtiges Leben. Dementsprechend bin ich jetzt 307 Jahre alt. Und ich habe so viel von Menschen gelernt, also immer von anderen Menschen, von allen Schichten, von Multimillionären bis von Leuten, die echt das Geld zusammengekratzt haben, damit sie sich die Produkte leisten können. Es war so, so hilfreich. Jetzt hat irgendwas gepiepst. War das bei dir oder bei mir?
Ja, das war bei mir, ist aber nicht weiter schlimm. Können wir einfach weitermachen.
Ich habe gedacht, jetzt irgendwie dein Akku wird leer.
Nee, das war tatsächlich meine Klingel. Nee, das war tatsächlich meine Klingel. Was ich in dem Kontext noch mal gerne fragen würde, ich hatte erst überlegt, ich wollte dich mal nach deinem ersten großen Verkauf fragen, aber ich dachte mir dann so, und jetzt hast du das ja auch gesagt, wenn man so erfolgreich ist im Vertrieb, dann ist vielleicht gar nicht so der eine große Verkauf am Anfang vielleicht das Gefühl, das wäre nochmal interessant, dass du irgendwann so, weiß nicht, ob das schon während der Bundeswehrzeit war oder danach, wo du dann gesagt hast, boah, jetzt habe ich echt mal einen fetten Deal unter Dach und Fach gebracht und ob dich das glücklich gemacht hat, das war eigentlich die Frage dahinter. Aber ich schiebe die mal weg, weil ich würde gerne mal was...
Warte, Wolfgang, aber die Frage ist, ich finde die wirklich spannend.
Okay, gut, dann nehmen wir die.
Weil es geht gar nicht um den größten Auftrag, es geht um den emotionalsten Auftrag. Und ich habe... Ich könnte 500 emotionale Geschichten erzählen, aber eine der emotionalsten Geschichten war tatsächlich eine 100-jährige Kundin, der ich was geschenkt habe zum 100. Geburtstag, oder eine Kundin, die Kontergan geschädigt ist, also die verkürzte Arme hat. Das war sehr emotional, weil ich bin im Vertrieb von AMC Kochgeräten und unsere Pfannen können halt ohne Fett braten. Und der Grund, warum die auf uns zugekommen ist, weil sie gesagt hat, wenn sie ihr Fleisch wendet, dann muss sie das ja mit den Zähnen machen, mit der Fleischgabel. Und dann muss sie quasi ganz über der Pfanne das Fleisch wenden, weil die Arme zu kurz sind.
Ach so, okay.
Sie kriegt halt immer Fett ins Gesicht, wenn sie das Fleisch wendet.
Ja.
Und ich habe da nächtelang drüber nachgedacht und nicht schlafen können. Und habe ihr dann die Pfanne habe ich ihr dann wirklich geschenkt. Ja? Und habe gesagt, nee, ich will da kein Geld für, wirklich nicht. Ich will das, bitte, bitte nehmen Sie die Pfanne, ja, und viel Spaß damit. Ja? Und wenn es um Vertrieb geht, in der Corona-Zeit habe ich tatsächlich, ja, weiß nicht, ob das ein Lucky Punch war, aber wir haben eine, oder ich habe eine gehörlose Mitarbeiterin eingestellt. Und die gehörlosen Menschen arbeiten viel mit Zoom und mit Teams, was für uns in der Corona-Zeit im normalen klassischen Vertrieb komplett Neuland war. Also wir haben nie per Zoom oder per Teams was verkauft. Und der gehörlose Mitarbeiter hat uns, dem gestandenen Vertrieb, dann erklärt, wie Zoom und wie Teams funktioniert, weil die mit Gebärdensprache halt dann alle Dinge gemacht haben. Und diese Gehörlosengruppe hat sich auf über 42 Mitarbeiter entwickelt und hat über 1 Million Euro Umsatz gemacht in der Corona-Zeit, in diesem einen Jahr. Und da haben wir quasi von, jetzt das Wort bitte nicht falsch verstehen, von behinderten Menschen haben wir gelernt, wie es funktioniert.
Ja, wunderbar.
Und das war für mich so ein großes Geschenk. Und heute sind, wir haben immer noch ganz viele gehörlose Mitarbeiter und die sind mittlerweile weltweit so voller Wertschätzung und Anerkennung. Und wir sind total stolz, dass wir diese Mitarbeiter haben. Wir haben mittlerweile, wenn wir Meetings machen, immer einen Gebärdendolmetscher da vorne. Das sieht immer aus wie hier bei der Tagesschau, wenn da so ein Gebärdendolmetscher ist. Also es hat insgesamt uns als Unternehmen sehr gut getan.
Wie viele Mitarbeiter hast du jetzt im Moment? Oder wie groß ist das
Unternehmen? Zurzeit 248.
Mhm. Okay, jetzt ist ja eine relativ große Zeitspanne zwischen der letzten Erwähnung, also als du gesagt hast, welches Jahr das war oder wie alt du warst, da warst du nämlich 20, als dein Bruder gesagt hat, Patrick, probier doch mal aus. Ja. Und du gesagt hast, weiß ich nicht, dem beweise ich, dass das nicht funktioniert. So, jetzt sind viele Jahre ins Land gegangen. Du hast eine Organisation aufgebaut, du bist Unternehmer, du hast Vertrieb immer noch, du hast aber auch Personalführung und den ganzen Kram. Und irgendwann kam so ein Punkt, also ich möchte gerne hinaus auf das Jahr 2015. Du hast, Sebastian, eben schon mal gesprungen in die Pandemie. Ich würde gerne vorher natürlich aus Gründen nochmal auf 2015 reflektieren. Jetzt vielleicht einfach, dass du es nochmal so kurz erklärst. Also du hast dann quasi dein eigenes Unternehmen aufgebaut, bist größer geworden, bist erfolgreicher geworden, aber du hattest auch mehr Workload. Darf ich das so zusammenfassen?
1000-prozentig. Und ich habe damals den Fehler gemacht, das wollte ich auch damals in einem Buch ausdrücken. Ich habe alles immer selbst gemacht. Nur ich konnte es richtig machen. Und ja, das war, also das hätte ich gerne im Nachhinein schon früher geändert. Und das ging dann so weit, dass ich wirklich rund um die Uhr gearbeitet habe. Ich habe ja Führungskräfte ausgebildet. Und ja, und irgendwann am 2.2.2015, das ist ein
Februar, magisches Montag. Es war ein Montag.
Es war ein Montag tatsächlich.
Es hat geschneit. Es war sehr kalt. Ich habe mich sehr gut vorbereitet, wie du merkst.
Das stimmt tatsächlich, ja.
Ja.
Und ich bin dann morgens aufgewacht und merkte, das stimmt was nicht. Also die linke Gesichtshälfte war so ein bisschen deformiert, hatte keine Gefühle hier. Das habe ich dann nachher beim Rasieren, also beim Versuch des Rasierens gemerkt. Und das Bein war irgendwie komisch. Also es war irgendwie so unkontrolliert. Und mein linker Arm, der war wie... Ich beschreibe das immer, wenn du irgendwo an so eine Tischkante stößt, dieser Musikknochen. Mhm. Und diese ganze linke Seite hat vibriert. Also wie, als wenn du jetzt quasi überall diesen Musikknochen aktiviert hast, in der ganzen linken Körperhälfte. Und dann war für mich klar, dass das hier ist gerade nicht gut.
Also hast du in dem Moment schon realisiert, dass es eine ernste Geschichte wird oder eine ernste Geschichte ist?
Ich habe mir natürlich das eingeredet, schnell duschen gehen und alles ist wieder gut. War es aber nicht. Und dann sind wir direkt ins Krankenhaus gefahren. Beim Schlaganfall ist ja wichtig, die Zeitschiene. Und dann haben die relativ schnell festgestellt, dass das ein Schlaganfall war in der rechten Hirnhälfte, die quasi linke Seite dann betroffen hat. Mhm. Also mein Sprachzentrum war nicht betroffen, ich konnte normal reden. Aber mit dem Körper war alles, da war halt nichts mehr, nicht mehr so, wie es vorher war.
Jetzt ist dann im Prinzip, du kommst ins Krankenhaus, das geht ja dann alles relativ schnell vermutlich, die schließen Geräte an, die machen Untersuchungen, die nehmen Blut und irgendwann bekommst du mit, okay, mein Leben hat sich jetzt von einmal abends ins Bett gehen. Bist du abends ganz normal ins Bett gegangen am Sonntagabend?
Ja, ganz
also
normal.
Ohne irgendwelche
Anzeichen? Ich kann mich noch daran erinnern, ich bin ins Bett gegangen und habe angefangen zu schwitzen. Das hat mich noch gewundert, aber gut, kann ja mal passieren, dass man schwitzt. Ne? Aber das war so der... Es war halt ein super hoher Blutdruck, der war jenseits von über 200. Und das war so wirklich extrem. Und ich hatte eine tolle Ärztin in dem Krankenhaus, die hat wirklich gekämpft. Die hat gesagt, das kann doch nicht sein, du bist 45, du bist noch nicht dran. Die hat wirklich, wie so eine Mutter war die, ne? Und obwohl die eigentlich jung war, aber die hatte einfach das Gefühl, das kann doch nicht sein, dass jetzt ein 45-Jähriger hier über den Jordan geht. Und tatsächlich in der ersten Nacht war das so ein Kampf um Leben und Tod. Das hätte auch genauso gut anders ausgehen können. Und erst am nächsten Tag hatten sie den Blutdruck so ein bisschen im Griff gehabt und haben dann wieder Entwarnung gegeben, haben gesagt, okay, wir fangen mit den Reha-Maßnahmen an und wir haben ja jetzt den Blutdruck in den Griff bekommen, dann ging die ganze Tablettensache geht dann los, also was halt so halt das Übliche ist. Ne?
Wie fühlt sich das dann an, wenn du da liegst? Du warst die ganze Zeit bei Bewusstsein, oder?
Ja, ja. Also wie gesagt, Kopf war ja klar.
Wie fühlt sich das dann an, wenn du sozusagen bei jedem Atemzug ja immer wieder, du hörst ja auch dieses die Geräte um dich rum, die dann so piepsen und so weiter, man kennt das ja, ne? Hoffentlich aus Filmen oder vielleicht auch aus dem eigenen Erleben. Wie fühlt sich das dann an, wenn man weiß, theoretisch kann es jetzt jeden Moment eskalieren? Also auf der anderen Seite, um mal jetzt Butter bei die Fische zu geben, es kann sein, ich sterbe jetzt.
Ich hatte mir 3 Wochen vorher noch ein neues Auto gekauft, noch einen Wunsch realisiert und dann habe ich gedacht, was machen wir jetzt mit dem Auto, ne? Und was ist mit den Mitarbeitern? Was passiert jetzt mit den Mitarbeitern? Also das war's. Ich kann meinen Job überhaupt nicht mehr ausführen. Also es war halt wirklich Existenzangst. Also weniger jetzt auf die Gesundheit, mehr so, was das jetzt alles hinterlässt und wie das jetzt weitergeht. Mhm. Und natürlich auch dann so ein bisschen die Situation, war es das jetzt? 45 Jahre, warum nicht mehr? Ne? Also das waren so die Gedanken, ja. Mhm.
Gab es auch einen Moment in der Zeit, gerade so bis zu dem Signal, wir haben es jetzt einigermaßen im Griff, es geht jetzt geordnet weiter, sage ich mal, es geht weiter, in Klammer sogar noch geordnet jetzt erstmal. Gab es auf der Strecke einen Moment, wo du innerlich aufgegeben hast?
Ja, das war tatsächlich in der Nacht, also in der ersten Krankenhausnacht, wo ich dann wirklich weinend eingeschlafen bin. Da bin ich eingeschlafen und habe dann so gedacht, das war's. Und es gibt tatsächlich ein Foto. Ich habe mein Handy genommen und habe in dieser Nacht, genau in diesem Moment, kurz vorm Einschlafen, habe ich ein Foto gemacht und das war für mich ein Abschiedsfoto. Also das war ein bewusstes Abschiedsfoto von dieser Welt. Und ich habe nachher lange überlegt, ob ich dieses Foto in mein Buch reinpacke. Habe ich gemacht, ja.
Ja, ich habe es hier vor mir.
Sehr, ich sehe. Sehr persönliches Foto, aber ich habe es dann gemacht, ja. Mhm. Und da siehst du auch, das sind so, also da siehst du die toten Augen von London, sage ich immer. Da war keine Lebenskraft mehr drin, kein Lebensmut, kein Optimismus, keine Zuversicht. Das war wirklich Meeresgrund.
Jetzt würde ich trotzdem an der Stelle schon mal gerne reingehen, und zwar den Menschen, die hoffentlich nicht in dieser Situation sind, weil das war ja eine lebensbedrohliche Situation. Aber man fühlt sich ja oft ich möchte nicht sagen in ähnlichen Phasen, aber man bewertet ja negative Momente im Leben, unglückliche Phasen, gesundheitlich, wirtschaftlich, familiär, in der Liebe, wie auch immer, immer extrem und fühlt sich, ja, also am Boden, sage ich jetzt mal. Ne? Und was würdest du Menschen, die in so einer tiefen Krise stecken, sagen, wenn du jetzt mal zurückguckst, weil bei dir kommt ja jetzt gleich sozusagen der Herpiologenteil, so will ich es mal nennen, ja, und du bist ja heute ein Mensch, der in seiner Aura, ich kenne dich ja nur wirklich und ich will dich nicht beweihräuchern, aber wenn du in den Raum kommst und wenn wir uns sehen, es ist immer das pure Glück und es ist auch nicht so, dass du immer strahlst, weil das wäre ja auch aufgesetzt, aber es ist einfach so, dass du das auch verkörperst. Also das ist jetzt nicht irgendwie eine sehr gute Maske, die du trägst, sondern ich glaube, du bist wirklich ein sehr positiver, glücklicher, zufriedener Mensch, der auch den Fokus darauf legen kann. Aber du warst am Boden des Ozeans, wie du es eben gesagt hast, in Bikini Bottom, sagen wir jetzt mal, um es ein bisschen lustiger zu machen. Ja. Was würdest du Menschen, die sich in so einer Krise befinden, sagen? Gibt es überhaupt so Sätze, die gut gemeint sind und dann helfen? Oder sagst du, nee, musst du durch und es geht weiter oder sowas? Was ist dein Rat an der Stelle?
Ja, was du auf jeden Fall nicht hören willst in dieser Phase ist, alles wird gut. Das willst du nicht hören. Weil du selber erstmal daran nicht glaubst. Weil du ja gerade tief in dieser Krise drinsteckst. Und es wird ja auch nicht alles gut. Es hätte ja auch genauso gut sein können, ich wäre da mit dem Rollstuhl rausgegangen, was auch immer, oder mit dem Rollstuhl rausgefahren, nicht gegangen. Auch das hätte im Nachhinein auch wieder was Positives sein können. Es gibt ja Paralympics, ich hätte mich dann vielleicht irgendwann mal bei der Paralympics gesehen. Ich weiß es nicht. Im Endeffekt geht es, glaube ich, darum, dass du in dieser Phase für dich erstmal klar wirst und die Situation erstmal für dich verarbeitest. Bis hin zu dem Moment, das ist gerade richtig scheiße hier. Das gehört dazu. Und dann irgendwo du Sachen suchst, Kleinigkeiten, an denen du dich quasi wieder aufhängen kannst. Also nicht das große, alles wird gut, sondern vielleicht diese Kleinigkeit. Also bei mir war es eine Kleinigkeit, und zwar am nächsten Morgen bin ich ja aufgewacht und die Sonne hat geschienen. Also wir hatten so Rollladen, die waren so halb runter, und der erste Sonnenstrahl kam direkt in mein Auge rein. Und der Sonnenstrahl hat mich quasi geweckt. Und dann kam die Ärztin später rein und hat dann gesagt, Mensch, wir haben das mit dem Blutdruck unter Kontrolle. Es sieht schon wieder besser aus. Also nicht alles wird gut, sondern es sieht schon wieder besser aus. Und das hat bei mir tatsächlich so ein bisschen Optimismus und ein bisschen Zuversicht, also ein bisschen, nicht volle Euphorie losgelöst. Und das sind, glaube ich, diese kleinen Schritte, die das große Ganze machen. Nicht mit dem großen Schritt sofort anfangen. Das ist unglaubwürdig. Das funktioniert nicht. Du musst kleine Dinge suchen und finden. Und die habe ich dann gefunden. Und in der Reha, das war dann eine Woche später, war ich dann in der Reha. Und da habe ich dann wirklich super tolle Menschen kennengelernt. Also einmal hat die Familie mich getragen, Frau und Sohn. Aber auch in der Reha waren wirklich tolle, tolle Menschen, die sofort gesagt haben, Mensch, das kann nicht sein mit 45, das ist viel zu früh. Wir tun hier alles und das wird schon wieder. Ne? Und es gibt eine Schlüsselszene tatsächlich, von der träume ich heute nachts noch, im positiven Sinne. Und zwar war ich auf einem Laufband angeschnallt, also ich wäre sonst umgekippt, also die linke Seite war angeschnallt und ich sollte quasi langsam gehen. Und das linke Bein hat ja nicht so viel richtig mitgemacht. Und der Physiotherapeut, ich sage jetzt schon mal den Namen Michael, hat dann quasi diese typische Schräghaltung des Fußes immer wieder versucht zu korrigieren und hat mein linkes Bein quasi nach vorne bewegt. Also rechts konnte ich ja bewegen, aber links war ich ja festgebunden. Und das war der Moment meiner größten Angst in meinem Leben, weil ich bin vorher schon gelaufen, aber ich kam mir vor wie, ich will das gar nicht sagen, also das war menschenunwürdig, die Situation. Und dann habe ich aus tiefster Angst und aus tiefster Angst gesagt, Michael, ich habe Angst, nie wieder so zu werden wie vorher. Mhm. Und der Michael hat sofort gemerkt, das ist eine total ernste Frage und da hilft nicht einfach so, ey, mach dir keine Sorgen oder sowas, das ist es nicht, ne? Und dann guckt er mich an, hört quasi auf, meine Fußstellung wieder gerade zu machen, hört auf, stellt sich hin und sagt, Patrick, wir geben hier alles und du auch. Und ich verspreche dir, du wirst besser werden wie vorher. Und das war ein magischer Satz, der tatsächlich mein Leben wirklich gerettet hat und in die richtige Bahn geworfen hat. Und das war dann die Idee auch später, weil ich habe ja gesehen was das mit mir macht, diese wahren, richtigen Worte, also die Macht der Worte. Und ich wollte dann später dann ein Buch darüber schreiben, die Macht der Worte, was Worte mit uns machen. Also Worte können Kriege auslösen, Worte können Frieden stiften, Worte können Menschen töten, Worte können Menschenleben retten. Und in dem Fall hat er mein Leben gerettet. Und das war der Moment, wo ich tatsächlich entschlossen habe, what the fuck? Ja, ich gebe nochmal Gas. Das war genau
das. Was eine krasse Geschichte. Was Michael für ein geiler Therapeut ist an der Stelle. Ne? Ja. Ganz klar, ganz egal, ob er das jetzt sozusagen bewusst psychologisch eingesetzt hat, weil er wusste, der Spruch wirkt, oder ob er es einfach gefühlt hat in dem Moment. Aber Menschen, die dafür empfänglich sind, wie du jetzt da, das war vielleicht der größte Therapiefortschritt für dich, weil es Motivation war und Aussicht auf eine positive Zukunft und alles in einem, ja. Also das ist ja wirklich unfassbar emotional, also auch.
Es waren ja auch die anderen Menschen, die in der Reha, da war zum Beispiel auch eine Dame, ich musste mit der linken Hand, die war ja hier, die hatte so diese Krümmung, wie man das halt kennt. Bei
den, ne? Sieht man auch übrigens im Buch.
Ja, so.
Und ich werde nicht von Patrick dafür bezahlt, dass ich immer wieder darauf hinweise.
In heißes Wachs, danke, in heißes Wachs reingreifen. Dieses heiße Wachs hat dafür gesorgt, dass ich die Fingerspitzen wieder spüre, weil ich hatte kein Gefühl in der Hand. Und dann haben sie Sand, Vogelsand, haben sie warm gemacht in der Mikrowelle. Und ich sollte dann quasi in diesem Sand wühlen. Und dann sagte die Dame zu mir, Patrick, wühl nicht einfach in dem Sand, sondern schließ die Augen und sei emotional im Moment. Weil die Nervenbahnen bauen sich dann auf, wenn Emotionen mit Dingen, die du machst, verkoppelt werden. Nur so werden werden diese Nervenbahnen wieder aufgebaut. Also sagte, du bist am Strand, du baust eine Sandburg oder du wühlst einfach nur im Sand, aber sei in einer Geschichte, mach das emotional. Und das habe ich gemacht. Und das hat wirklich funktioniert.
Wirkliches Fühlen irgendwie auch die Basis für glücklich sein, oder?
Ja, definitiv, würde ich auch so sagen. Und dann war ich bei der Lokopädie, man geht ja bei diesen Reas, geht man ja immer so Station für Station durch. Und ich war halt gut gelaunt von einmal dem Sandwühlen. Ich war euphorisiert von dem, was Michael gesagt hat. Und ging dann zur Lokopädin. Und dann sagt die Lokopädin zu mir, ja, denke, also ihr Sprachzentrum, das ist ja nicht betroffen, ne? Dann machen sie Kaffeepause oder machen sie wieder so Reha-Übungen, ne? Ich sag, wissen Sie was? Der Michael hat gesagt, ich werde besser werden wie vorher. Machen Sie sowas wie Sprachübungen, so mit Korken im Mund und sowas? Dann sagt die, das hat hier noch niemand gefragt. Natürlich mache ich sowas. Ich sage, alles klar. Sagt sie, ja, dann bringen Sie morgen mal zwei Flaschen Wein mit, dann haben wir zwei Korken und dann legen wir los. Und dann haben wir quasi mit Korken im Mund, haben wir quasi Gedichte aufgesagt, wir haben Lieder gesungen. Es war die lustigste Zeit überhaupt, diese Reha. Und sie hat damals zu mir etwas sehr Schönes gesagt, das ist eine Schlüsselsituation. Sie sagte, wenn Menschen wüssten, wie Humor und Lachen in der Reha hilft, es wird einfach nur zu wenig gelacht hier.
Ich hatte mal einen sehr, sehr, sehr schweren Job. Ich habe, bevor ich selbstständig war, eine Zeit lang in der Büromöbelindustrie gearbeitet, als Marketingmensch, Marketingleiter zum Schluss. Und da durfte ich mal auf einer Piper, glaube ich, Kinderkrebsstation an Weihnachten einen Scheck von diesem Unternehmen überbringen. Das ist in Gießen, die Kinderkrebsstation in Gießen, die gibt es immer noch. Das ist schon 30 Jahre her, glaube ich, oder noch länger. Und ich durfte da hingehen und es war quasi fast nicht auszuhalten. Also du solltest ja auch noch bei der Scheckübergabe gute Miene zum bösen Spiel machen und du hattest diese kleinen Menschen um dich rum, die kreidebleich waren, teilweise in Betten lagen, komplett entkräftet und dünn. Es war emotional fast nicht auszuhalten. Also ich wäre am liebsten schreiend rausgelaufen und hätte immer eine Stunde geheult. Aber dann kam was genau das bestätigt, was du gerade sagst, was die Logopädin gesagt hat. Dann kam ein Clown auf die Station. Ja. Es gibt in Gießen einen Verein, oder ich hoffe, es gibt den noch, von Menschen, die das ehrenamtlich machen. Die gehen als Clown in solche Kinderstationen. Und du hättest das mal sehen müssen. Und dann hat eine Krankenschwester damals, also im sinngemäß, ich weiß es nicht mehr genau, zitiert, aber ich kann es nicht genau zitieren, aber sinngemäß hat sie gesagt, das, was die machen, hilft manchmal mehr wie jede Medizin, die wir geben. Ja? Ja. Die Kinder einfach eine Viertelstunde Spaß haben, weil die lachen, die vergessen alles. Und das hilft so bei der Heilung. Also deswegen kann ich das komplett nachvollziehen. Ich habe das damals auch erlebt. Trotzdem, ehrlicherweise, würde ich nie mehr wieder auf so einer Station einen Scheck übergeben wollen, weil es war traumatisch, fand ich. Ich meine, die Kinder sind da, weil ihnen alle Möglichkeiten der Welt gegeben werden, um sie zu retten, aber es klappt halt nicht immer, ja. Und man sieht es den Kindern dann auch an und das war schwierig. Aber ich verstehe absolut, was die Logopädin gemeint hat. Jetzt bist du auf dem Weg der Besserung. Jetzt lass uns mal so ein bisschen springen, weil du ja auch schon gesagt hattest, 2020 in der Pandemie, also da hast du ja vorhin schon von erzählt, jetzt sind wir ja 2015, findet das ja alles statt, ne? Ja. Jetzt ging es dann stückchenweise wieder aufwärts mit dir, oder?
Genau. Also für mich war klar, dass ich weitermachen möchte, auch im Vertrieb, aber anders. Also der Schlaganfall hat mir gezeigt, rise slow, ja? Also langsam wachsen oder richtig wachsen. Und du bist nicht für alles immer verantwortlich. Also gib ein bisschen Verantwortung ab. Und da habe ich mich quasi ein bisschen umstrukturiert, habe quasi meine Führungskräften mehr Möglichkeiten gegeben und die haben einen sehr, sehr guten Job gemacht. Und ich habe mit das muss man jetzt aufpassen, wie man das jetzt hier versteht, aber ich habe mit weniger Zeit mehr verdient, habe mit weniger Zeit mehr Umsatz gemacht, habe mit weniger Zeit mehr Mitarbeiter entwickelt. Also, weil man einfach die richtigen Dinge macht und weil man halt in nicht mehr als einsamer Wolf denkt, sondern ich habe Menschen die Möglichkeit gegeben, aus der zweiten und dritten Reihe in die zweite und die erste Reihe reinzugehen. Und die haben einen guten Job gemacht. Und deswegen, man ist, glaube ich, gut beraten, auch manchmal früher loszulassen. Und das habe ich halt gemacht und habe festgestellt, wie cool das ist. Und habe dann überlegt, also ich wollte gerne ich wollte das irgendwie festhalten, ein Buch schreiben über meine Reha-Erfahrung, über die Macht der Worte, was der Michael gesagt hat, was mich da wieder rausgebracht hat, über die Vertriebsmöglichkeiten, dass du mit weniger mehr erreichen kannst, wenn du einfach loslässt. Und wollte ein Buch schreiben über meinen Schlaganfall. Das sollte heißen Schlaganfall, na und. Aber das kannst du nicht machen, weil es gibt so viele Schlaganfälle in Deutschland pro Jahr. Davon gehen 80% nicht gut aus. Und deswegen wäre diese Botschaft falsch gewesen. Das Schlaganfall ist nicht na und. Also Schlaganfall ist richtig scheiße. Ja? Mhm. Und dann habe ich überlegt, ich hatte bei meinem Schlaganfall Glück. Und das war das erste Mal, wo das Wort Glück eine ganz bewusste Rolle gespielt hat. Ich hatte also bei meinem Schlaganfall Glück. Und dann habe ich bei Google das Wort Glück eingegeben. Und dann kommen 3.224.616 Einträge. Und auf der ersten Seite war ein Wikipedia-Eintrag von Professor Dr. Alfred Bellebaum, der Pionier der deutschen Glücksforschung, der über 40 Jahre Glücksforschung betrieben hat, und zwar im Business-Kontext. Also glückliche Kunden kaufen mehr, glückliche Mitarbeiter bleiben länger im Unternehmen. Ne? Also wirklich im Business-Kontext geforscht. Ich denke, mega. Guck dann auf die, von der Wikipedia-Seite auf die Webseite, von der Webseite auf das Kontaktformular. Da war eine Telefonnummer. Und mittlerweile hatten wir tatsächlich Corona. Ne? Und ich hatte ja Zeit. Also unser Vertrieb wurde ja quasi, wir hatten ja Arbeitsverbot. Wir durften ja unsere Kunden nicht besuchen. Und dann hatte ich auch die Muße und die Zeit, mich dem Buchprojekt zu widmen. Und habe dann den Professor angerufen. Das war so lustig. Ich habe ihn angerufen, dann ging er dran und sagte, ja. Ich sage, ja, Wenke, guten Tag. Spreche da mit Professor Bellebaum. Hallo, hallo. Der hat vergessen, sein Hörgerät anzumachen. Und wir haben uns 2 Minuten lang liebevoll angeschrien, weißt du?
Wie in dem Gewittervideo.
Dann hat er das Hörgerät angemacht. Und dann haben zwei wildfremde Menschen 1 Stunde und 30 Minuten telefoniert, als wenn sie sich aus einem vorherigen Leben schon kannten. Und es war so ein toller Mensch. Der war damals 89 Jahre alt. Und dann sagt er, ja, Herr Wenke, dann kommen Sie vorbei. Er wohnt in Koblenz-Fallen da. Das ist, wie gesagt, 1 Stunde von Dormagen entfernt. Und dann bin ich runtergefahren und habe mehrere Male mit ihm wirklich da gesessen. Und du musst dir vorstellen, Haupt-Corona-Zeit, links und rechts geht die Welt zugrunde, kippt um, alles wird in Frage gestellt. Und ich sitze mit einem Glücksprofessor in so einem Ledersessel und der haut einen Glückskeksspruch nach dem anderen raus und philosophiert über Glück und macht eine mega Botschaft nach der anderen. Und ich war so euphorisiert. Ich war nur am Mitschreiben und am Mitschreiben und am Mitschreiben. Und er hat damals gesagt, dass also das ist so die wichtigste Erkenntnis. Er sagte, Patrick, das größte Glück ist im Unglück versteckt, aber dort suchen die wenigsten. Und in der Wissenschaft gibt es einen Begriff dafür, der nennt sich Serendipitätseffekt. Also ich halte mittlerweile heute Vorträge, alleine einen halben Tag nur über den Serendipitätseffekt. Der ist tatsächlich unfassbar cool zum Thema Glück. Es heißt nämlich nichts anderes, dass eine vermeintlich negative Situation zeitlich später betrachtet eine positive Weiche ist. Das weißt du aber erst im Nachhinein. Das Leben wird ja vorwärts gelebt, aber rückwärts verstanden. Heute weiß ich, dass der Schlaganfall ein Geschenk war. Hättest du mich am 2.2. gefragt, da war das alles andere als ein Geschenk. Da war das Kacke. Hm. Ja? Hm. So. Und deswegen sagt man immer, ich mache dann mit den Leuten, dass ich sage, guck mal, geht doch bitte mal 20 Jahre zurück und markiert mal so 2, 3 Punkte, die wirklich richtig schlecht waren. In so einer Skala von 1 bis 10 super positiv und von minus 1 bis minus 5 negativ. Ne? Und dann sollen die das auch nicht in der Gruppe machen, die machen das für sich. Das ist ganz wichtig. Also jeder macht das für sich. Ne? Und dann sage ich, und jetzt geht einfach mal 2, 3, 5 oder 10 Jahre weiter was ist aus der Position, was ist aus dieser super negativen Situation geworden? Und nicht bei allen, aber ungefähr bei 85% ist daraus was Positives geworden, was du aber dann im Nachhinein erst verstehst. Und wenn du das verstehst, dann sind Probleme der Zukunft einfach auch leichter zu ertragen, weil du weißt, komm, statistisch 4,2 Jahre später ist das Ding weg. Ja.
Es führt mich an irgendeinen besseren Punkt sozusagen, auch wenn es jetzt, wenn ich durch dieses Tal durchwandern muss, ne? Verstehe ich komplett. Ich habe eine Sache bei dir im Buch und da erzählst du auch öfters drüber, im Buch gelesen und du sagst es auch öfters, da würde ich dich nochmal bitten, das zu erklären. Du redest häufig von benevolentem Denken.
Aha.
Magst du das mal erklären, was das ist?
Ja, das habe ich nicht vom Professor, weil ich habe ja dann meine Glücksforschung weitergemacht. Ich wollte ja nicht nur die Impulse vom Professor, ich wollte Impulse vom Joey Kelly, ich wollte Impulse aus anderen Richtungen, zum Beispiel aus einem Shaolin-Kloster. Ich war eine Woche in einem Shaolin-Kloster bei Abt Shi Heng Tsong und Chi Hai. Und das Coole war tatsächlich, das war halt ein Spruch von dem Abt, der sagte, die Menschen sind immer in einem permanenten Unruhezustand und sie sind immer in dem Worst Case gefangen. Also, und benevolentes Denken kommt aus dem Italienischen benevolent, also gut wollen, gut meinen, das Gute zu unterstellen. Das heißt, wenn etwas passiert, dass man erstmal überlegt, warum macht ihr das? Und was ist der gute Ansatz daran? Also, es gibt ganz viele Geschichten. Ich erzähle nur eine. Du fährst in eine Kreuzung rein und natürlich kommst du von rechts, das heißt, du hast also Recht. Und von links nimmt dir irgendjemand die Vorfahrt und du gehst voll in die Eisen rein und du fluchst dem hinterher, ja? Und dann kommst du nach Hause und du bist doch voller Adrenalin und deine Frau macht die Tür auf und sagt, hey, wie war's, Schatz? Und dann sagst du, ach, hör mir doch auf, ja? Weil du immer noch voller Adrenalin mit diesem Autofahrer bist. Und die Frau denkt dann, was ist mit dem los? Ist aber dann auch genervt, weil sie von mir genervt ist. Das Kind im Hintergrund fragt, hey, wann gibt's denn was zu essen, Mama? Und dann sagt die Mutter, hey, mach dir doch selber was. Ja, und das ist so eine negative Kettenreaktion und das Kind geht dann ins Zimmer und übertriebenerweise tritt dann den Hund. Das ist dann die letzte Kette. Also eine negative Kettenreaktion. Und wenn du benevolent denkst und du kommst in die gleiche Situation rein, du gehst also in diese Kreuzung rein, du gehst voll in die Eisen rein, denkst, wow, da haben wir beide aber Glück gehabt. Und du denkst, naja, der Typ oder die Frau oder was auch immer wird einen Grund haben, warum die so schnell da reingefahren sind. Vielleicht auf der Beifahrerseite eine schwangere Frau, die kämpfen gerade ums Leben. Hey, ich wünsche euch alles, alles Gute. Ob das stimmt oder nicht stimmt, spielt keine Rolle, weil mein Leben geht jetzt anders weiter. Das von meiner Frau geht anders weiter. Das von meinem Kind geht anders weiter. Und sogar das von meinem Hund. Nur weil ich benevolent denke in dieser Situation. Und wir denken immer in Worst-Case-Szenarien. Oder wir interpretieren immer, wir werten immer. Ich habe eine Situation gehabt, da war ich in Bad Ems in einem Restaurant und da musste man das war so ein Außenrestaurant und da musste eine lange Treppe hochgehen. Und es war wirklich voll und es waren nur noch 2-3 Plätze frei und ich saß mit meiner Frau da am Tisch und auf einmal kam ein älterer Mann, wirklich ein älterer Mann hoch, guckte, drehte sich um und klatschte zweimal in die Hände. Und ja, die ganzen Leute haben gedacht, jetzt kommt ein Hund oder was auch immer. Und weißt du, was kam? Seine Frau. Ey, alle Frauen haben den Mann mit Blicken getötet, inklusive der Kellnerin, weil sie schon so gedacht haben. Und komischerweise, zufälligerweise, saß dann der ältere Mann mit der Frau dann neben uns und wir kamen ins Gespräch, das waren nämlich Erika und Horst. Und dann kam raus, dass der Mann Kehlkopfkrebs hatte, also er hat keine Stimme und seine Frau schlecht zu Fuß ist. Und die haben sich geeinigt, zweimal klatschen heißt, Platz ist frei, du kannst hochkommen, Erika. Einmal klatschen heißt, warte, gleich wird ein Platz frei und nicht klatschen, zurückkommen heißt, kein Platz frei. Und warum wir fair und beurteilen immer, ohne alle Wahrheiten zu kennen. Und das ist das, was man mit benevolentem Denken meint.
Das ist ein sehr cooles Beispiel, ja.
Ja, denk benevolent und nicht immer im Worst Case.
Ja, cool. Es gibt so unglaublich viele Geschichten, die du erzählen kannst und es macht so unglaublich viel Spaß, dir zuzuhören. Ich erinnere an Joey Kelly, du hast es vorhin schon mal angerissen. Die Story ist ausführlich auch im Buch, deswegen ihr Lieben draußen, ihr wisst, wenn ihr meinen Podcast schon häufiger gehört habt, ich promote eigentlich nicht so häufig die Bücher meiner Gäste, aber dieses Buch ist, ich habe es vorhin schon mal gesagt und ich sage es aus voller Überzeugung, wirklich für mich auch ein super Coaching-Buch und Rückzugsort. Ich lese es wahnsinnig gern, weil das Buch genauso eloquent erzählt. Genau, da fliegt es gerade.
Kleiner Werbeblock.
Genau. Hey, guck mal, hier. Können wir zusammen machen.
Oh, das guck mal, eine... warte, guck jetzt, mal. Jetzt ist der Werbeblock. Ach du hier.
Guck mal, jetzt so.
Guck mal, zwei Bücher sind schon verkauft, siehst du?
Genau, ja. Ich liebe dieses Buch, aber wir machen so mal so einen kleinen Break gleich und gehen dann nochmal. Also wir überspringen Joey Kelly, die Geschichte steht auch im Buch. Ich fand's ganz cool, wenn du ein Interview mit mir machen willst, zieh dir Laufschuhe an, dann geht's los. Ja. Also nicht nur die 20 Kilometer, dass du während den 20 auch noch das Interview gemacht hast, Respekt dafür. Weil ich noch gerne eine Geschichte aus deinem umfangreichen Schatz möchte ich gerne noch heben für diesen Podcast, nämlich die Geschichte in Bhutan, weil ich es auch so unglaublich schön finde, dass es ein Land gibt, das ein Glücksministerium hat. Ja, also das habe ich auch zum ersten Mal von dir gehört.
Du hast in der Anmoderation gesagt, das einzige Land, das ist nicht ganz korrekt. In Dubai gibt es mittlerweile auch ein Glücksministerium.
Oh, cool.
Und ich glaube, in Finnland ist man auch mittlerweile so weit. Die sind ja sowieso im Glücksindex immer ganz weit vorne. Ja. Die Finnen, die spinnen nicht, sondern die machen es richtig. Vielleicht nur eine Sache, Wolfgang, vorher, bevor wir dann zu Bhutan kommen. Es gibt ja die Endgeschichte mit dem Professor Dr. Alfred Böllebaum. Mhm. Und zwar, er ist mit 90 Jahren verstorben, also ein Jahr später. Und wir haben dieses eine Jahr wirklich intensiv verbracht. Und ich habe ihn bis zum Sterbebett begleitet. Und er hat von mir am Ende verlangt, dass ich seine Botschaften weitergebe. Und dann habe ich gesagt, Professor, deswegen bin ich nicht hier gewesen. Also das ist auch viel zu groß, viel zu groß. Er sagte, Patrick, mach es bitte, es gibt keinen Zufall, warum du gekommen bist, warum du mich angerufen hast. Bitte gebe mein Vermächtnis weiter. Und das habe ich ihm am Sterbebett versprochen und das mache ich. Und deswegen, ich habe irgendwo gelesen in der Vorbereitung, welcher Person möchtest du danken? Ich möchte dem Professor danken.
Danke. Ja, das glaube ich. Und ich glaube, also ich habe, wie gesagt, ich kenne die Geschichte ja schon, aber immer wenn ich darüber nachdenke, glaube ich, du hast ihn sehr, sehr glücklich gemacht. Weil ich glaube, dass ein Professor in der Glücksforschung im wissenschaftlichen Kontext vielleicht nicht den höchsten Stellenwert hat. Also vielleicht nicht so, ach guck mal da, ach wie süß, ja. Für euch draußen, Patrick hält gerade ein Bild in die Kamera, da ist er drauf, der Professor Dr. Böllebaum, noch mit Widmung und Glückskäferchen und im Alter von 90 Jahren. Ich glaube, das hat ihn sehr, sehr glücklich gemacht am Ende seines Lebens, dass es jemand gibt, der wirklich, bei dem man auch spürt, er hat Interesse an dem Thema und alles aufsaugt, was er dir in dem Jahr mitgegeben hat. Ich glaube, das war eine echte Win-Win-Freundschaft oder
Bekanntschaft. Es war für uns beide ein Geschenk, das muss man sagen.
Ja. Ja. Was ich aber noch gerne machen wollte, kleine Challenge noch für dich, also, lieber Patrick, sonst wird das hier zu smooth, genau. Du hast mir ja mein Buch geschickt damals und ich danke dafür nochmal und ich liebe ja Bücher mit Widmung, ich sagte es bereits. Weißt du noch, was du mir reingeschrieben hast?
Ich habe tatsächlich so viele Bücher mittlerweile signiert, ich weiß es tatsächlich nicht. Ich würde mich jetzt, glaube ich, verblabbern, ich weiß es echt nicht.
Okay, ich sag's dir mal, weil es ein wunderschöner Spruch ist, der mich auch leitet. Also ihr Lieben, draußen in meinem Buch steht...
Ich glaube, ich weiß es noch. Jetzt weiß ich wieder einen Spruch. Warte, lass mal überlegen. Jetzt geht das aber von meiner Zeit weg, ne?
Ja, wir haben ja Zeit hier.
Ich glaube, ich habe dir einen Spruch reingegeben von Beat Young. Der hat das nämlich gesagt. Sag mal, wie der Satz anfängt, dann mache ich ihn zu Ende.
Es sind die
schönen Momente, die uns am Ende Kraft und Wärme geben.
Ja, fast genauso. Du hast es noch schöner geschrieben, ehrlicherweise. Aber den Punkt würde ich dir geben, ja, in der Challenge jetzt. Du hast geschrieben, lieber Wolfgang, es sind die Erinnerungen, die einst die Zukunft mit Kraft und Wärme füllen werden.
Genau,
so war es. Großartiger Satz, es sind die Erinnerungen, die einst die Zukunft mit Kraft und Wärme füllen werden. Und übrigens, analog zu dem, was du vorhin gesagt hast, auch mal die negativen Erinnerungen. Auch aus denen zieht man einst mal Kraft. Ja, also von daher.
Manchmal sogar mehr als aus dem Positiven.
Genau, da schließt sich so ein bisschen ein Kreis. Ja, aber ich habe es gesagt, zum Ende des Podcasts hin möchte ich doch nochmal auf die Geschichte in Bhutan zu sprechen kommen, weil die einfach so einzigartig ist. Mach das doch mal bitte so kurz, wie es denn geht, aber doch auch so ausführlich und weis gerne darauf hin, dass es dazu ein Video gibt. Das sollten sich die Leute unbedingt anschauen.
Ja, genau. Also du brauchst ja im Netz einfach nur Happy Yoga einzugeben, da es ja nur einen gibt, findest du alle Kanäle immer sehr schnell, auch bei YouTube. Weißt du, manchmal sind es ja diese Kleinigkeiten und diese Zufälle, die gar keine Zufälle sind. Ich mache ganz viel ehrenamtlich, unter anderem dann für mutige Kinder in Köln. Das war eine, ja, ich sag mal, so eine Benefizveranstaltung. Und ich saß am Sportlertisch, also, und ich war bei den Sponsoren dabei. Und der Sportlertisch, da war dann Joey Kelly, Rainer Kallmund und ein paar Ultramarathonläufer, unter anderem Sascha Kramm. Sascha Kramm ist einer der bekanntesten Ultramarathonläufer aus Frankfurt. Und in einem Nebensatz, in einem wirklichen Nebensatz, sagte Sascha Kramm zu mir, nächstes Jahr im Mai, also er redete damals von Mai 23, in Mai 23 laufe ich den Ultramarathon in Bhutan. Und darauf sage ich, sag mal Sascha, Bhutan ist das glücklichste Land der Welt, nimm mich bitte mit, ich passe auf deine Tasche auf, ich lade dein Handy immer, aber nimm mich bitte mit. Und daraufhin sagte er, naja, mitnehmen kann ich dich nicht, aber du kannst ja mitlaufen. Ich sage, klar. Wie weit ist es denn? Ich habe null Ahnung, was ein Ultramarathon ist. Ja? Also ich bin schon mal einen Marathon gelaufen, das war 1994 in Köln. So. Und das war's. Also sonst Halbmarathon bin ich immer gelaufen, weil das ist eine gesunde Strecke. Ne? Und dann sagte der, naja, es sind 200 Kilometer auf 3.500 Höhenmeter direkt am Himalaya. Da sag ich, Sascha, hast du es nur alle? Nee, da bin ich raus. Ne? Und dann sagte er den goldenen Satz, er sagte, das ist schade, weil der Glücksminister persönlich überreicht den Überlebenden die Urkunde. Ich sage, ich bin wieder drin. Was
den
muss ich
Überlebenden.
Tun, ne? Ja, den Überlebenden, so hat er es auch gesagt. Und dann habe ich gesagt, was muss ich machen? Wer läuft überhaupt alles mit? Und dann sagte er, naja, es sind insgesamt 55 internationale Läufer, also alles Profis, ne? Und sagt er, du kannst ja, hier ist die Nummer vom Veranstalter, ruf den mal an, vielleicht kannst du noch mitlaufen. Aber du hast ja noch 6 Monate Zeit, na, musst du trainieren noch, ne? So. Dann habe ich jetzt mal am nächsten Tag den Veranstalter angerufen. Das war ja, das war auch ein ganz lustiges Gespräch. Der sagte, Herr Enkel, wir sind durch, wir sind voll. Und dann habe ich gesagt, das ist so schade, ich bin Happyologe. Und das ist gerade so wichtig. Er sagte, was sind Sie? Ich sage, Happyologe. Sagte er, Sie nehme ich noch mit. Das war total lustig. Also offiziell waren es 55 Läufer und ein Happyologe. So muss man es genau definieren. Okay. Ja? Mhm. So. Und dann habe ich tatsächlich 6 Monate lang echt trainiert. Also trainiert heißt für mich, ich bin jede Woche einen Marathon gelaufen. Also entweder 4x10 Kilometer oder 2x20 oder einmal einen Marathon. Und das habe ich auch wirklich durchgezogen. Ich war so fit wie noch nie, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war wirklich richtig fit. Das Blöde ist nur, ich habe in Köln am Rhein trainiert und das hat mit Bhutan und 3.500 Höhenmetern nichts zu tun.
Wenig
also die ganzen Profis haben Höhentraining gemacht und so weiter und so fort. Und dann habe ich den Veranstalter angerufen und habe gesagt, ich weiß, man hat ja nachher den Glücksminister, sieht man ja, ich weiß aber nicht, ob ich das bis zum Ende schaffe. Kann ich 2 Tage vorher mit dem Glücksminister ein Interview haben, weil darum geht es mir eigentlich. Und das hat er organisiert. Deswegen habe ich also vor dem Rennen dieses Interview gehabt. Das war wirklich unfassbar. Das hat in Bhutanesisch stattgefunden. Und der Glücksminister hat eine Tochter, die in Deutschland studiert hat, und die hat das simultan übersetzt. Ich tue jetzt einfach mal spoilern. Eine wichtige Sache war, ich wusste aus dem World Happiness Index, dass Neid eine große Rolle im Unglücklichsein spielt. Und habe dann gefragt, Mensch, wie geht ihr denn eigentlich hier damit um, wenn ein Bhutaner etwas hat, was ein anderer nicht hat? Also wie geht ihr mit Neid um? Dann fängt die Tochter an zu lachen, wirklich zu lachen. Sagt, Patrick, das kann ich nicht übersetzen. Es gibt für das Wort Neid keine Übersetzung. Und das ist die Erklärung. Wenn ein Bhutaner etwas hat, was ein anderer nicht hat, ist das Erste, hey, mit wem kann ich mein Glück gerade teilen? Und das macht so viel mit dem Land. Ja, und mit den Menschen. Mhm. So. Jedenfalls war dann der erste Tag von dem Bhutanlauf. Und das waren, am ersten Tag waren es, ich glaube, 29 Kilometer, also überschaubar. Aber es war halt wirklich von 1800 Meter auf 1900 Höhenmeter. Das war also wirklich ohne große Höhenunterschied. Und das lief auch ganz gut. Da bin ich irgendwie als 38. ein Ziel angekommen, habe mich selbst gefeiert. 38. bei Profis, ja. Bis mir dann abends jemand sagte, sag mal, du bist ein bisschen schnell gelaufen am Anfang, das macht hier keiner. Erster Tag ist Akklimatisierung. Das habe ich dann am zweiten Tag gespürt bekommen, da ging es von 1900 auf 3400 Höhenmeter, also 2 Kilometer hoch. Und das war 32 Kilometer nur bergauf. Ich hätte kotzen können. Das war echt nach meinem Schlaganfall das Schlimmste, was ich erlebt habe. Und da gibt es tatsächlich eine Schlüsselszene, wo ich auch aufhören wollte. Aber es ging. Ich habe also auf den Arzt gewartet. Der Arzt ist immer der, der am letzten lief. Also am Ende war immer der Arzt. Aber der Arzt ging mit zwei Läufern schon wieder zurück, weil zwei Leute aufgeben mussten. Ich habe also umsonst gewartet und habe dann festgestellt, hey, warten bringt hier nichts. Du musst irgendwie weiter. Und dann bin ich dann einfach weiter und habe dann, an dem Tag bin ich irgendwie, glaube ich, nach 16 Stunden ins Ziel angekommen. Und das war wirklich hart. Und das gleichzeitig war es auch der Point of No Return. Das heißt, man hätte da also man musste durchgehen. Also zurückgehen wäre noch weiter gewesen, schlimmer gewesen, als weiterzugehen in dem Moment. Und wir können es ja spoilern. Ich habe es tatsächlich geschafft. Ich bin nach 58 Stunden, 28 Minuten und 16 Sekunden im Ziel angekommen. Übrigens als 49. Mhm. Und das war vorletzter, weil 50 sind im Ziel angekommen, 5 mussten abbrechen. Und ich bin dann Vorletzter gewesen. Und tatsächlich, vorher habe ich geträumt, ey, lass mich doch nur Vorletzter werden oder das wäre schon cool. Ne? Und vielleicht, das bringt die Story auch richtig gut zum Kreislaufende. 150 Meter vor dem Ziel, ich habe es ja schon gesehen, direkt am Tigernest auf 3400 Höhenmeter, habe ich mich hingesetzt. Und mir ging es ja nicht um die Zeit, die war mir ja wirklich egal. Ne? Und habe 5 Minuten mein Ströfchen geheult. Und habe 5 Minuten an Michael, den Physiotherapeuten, gedacht, der damals auf diesem Laufband zu mir gesagt hat, Patrick, du wirst besser werden wie vorher. Und mit diesem Gedanken und diesen 5 Minuten da sitzen, bin ich losgejumpt, die letzten 100 Meter, als wenn es kein Morgen mehr gäbe, und bin über dieses Band gesprungen, was man normalerweise nicht macht.
Geht einfach drüber. Ja, da gibt es dann noch die herrliche Story mit der GoPro, die ich immer so wahnsinnig cool finde, dass du eine GoPro dabei hattest und die hat irgendwie 300 Meter nach dem Ziel oder eine Minute später oder so. Ne? Also sie hat das noch aufgenommen und dann hat der Akku den Geist aufgegeben und so. Es gibt so unfassbar viele tolle Geschichten in deinem Buch, lieber Patrick. Vielen Dank dafür, dass du das da geteilt hast in dem Buch und auch jetzt nochmal hier im Podcast. Wenn du jetzt so von der ganzen Reise als Happyologe, also von 2015, dem Start am Boden des Meeres, bis heute so den einen Satz irgendwie rausdestillierst, ist das das, was auf deinem Buch steht oder gibt es noch irgendwas anderes?
Naja, es ist schwierig, weil Glück ist halt wirklich sehr individuell und es gibt halt zum Glück nicht die Glücksformel, weil jeder Glück auch anders definiert. Es gibt aber ganz viele Parameter, die einen helfen, glücklicher zu sein. Dazu gehört Klarheit. Dafür muss man sich Zeit für sich nehmen, also am besten mit diesem Rendezvous. Und ich habe so eine High-Five-Regel und die ist wirklich einfach und schnell umsetzbar. Und vielleicht ist das ein schönes Ende auch. Weißt du, wenn du deine Hand nimmst, 5 Finger, dann ist der kleine Finger, der steht dafür da, dass man benevolent ist. Also, dass man über Kleinigkeiten hinwegsieht. Der Ringfinger ist dafür da, dass man die Erinnerung hat, einmal im Monat dieses Rendezvous mit sich selbst zu machen und Klarheit zu gewinnen. Der Mittelfinger ist der sogenannte Statementfinger, also ein klares Ja in seinem Leben und ein klares Nein. Was uns wirklich auch wissenschaftlich unglücklich macht, sind diese Zerrissenheiten, dieses glasklare Jein oder dieses glasklare Vielleicht. Es ist nicht falsch, und nicht schlecht, Fehler zu machen. Du kannst immer Fehler korrigieren, aber einer der größten Fehler ist es, nichts zu machen, also keine Entscheidung zu treffen. Der Zeigefinger, das ist der Finger, der dir diese kleinen, schönen Dinge zeigt, jeden Tag, die um uns rum zu sehen sind, die funktionieren, die wir aber manchmal übersehen. Also diese Kleinigkeiten, die funktionieren, die schön sind, die in der Summe das große Glück ausmachen. Und der Daumen, der steht für Dankbarkeit und Demut. Und damit hast du dein Leben, das ist das Sinnbildliche, immer in deiner eigenen Hand. Das Glück ist nie von außen, immer von innen. Also du kannst es immer selbst bestimmen. Und mein Happyologensatz heißt ja, es ist, wie es ist, aber es wird, was du daraus machst.
Genau. Sehr, sehr cool. Dann danke ich dir schon mal an der Stelle. Ich habe noch 2 Abschlussfragen, die Stammhörer und Stammhörerinnen schon kennen. Als erstes, du kennst ja so unfassbar viele Menschen, dadurch, dass du auch beim RTL-Spendenmarathon bist. So kennst viele Promis, kennst aber auch so viele interessante Menschen, wie ich weiß. Gibt es irgendeinen, von dem du sagst, das wäre der perfekte Kandidat, um hier über seine Heldenreise, über sein Leben zu erzählen und den Menschen was mitzugeben? Wen müsste ich einladen aus deinem Bekanntenkreis?
Also da gibt es wirklich so viele Leute, die ich dir jetzt sagen könnte. Ne? Ich mache dir gerne mal eine Liste fertig. Das ist fast schon schade wäre, wenn ich jetzt einen sagen würde. Da würden sie jetzt andere sagen, wieso hat er jetzt mich nicht genannt?
Also ich sag dir mal, wenn ich rausdestilliert habe aus dem Gespräch, sorry, wenn ich reinkritsche. Aber ich habe dich bestimmte Fragen nicht gestellt, weil du halt so wahnsinnig viel zu erzählen hast und spannende Dinge. Aber zum Beispiel gehe ich nur mal immer auf das Mentorenthema ein. Und ich habe deine Mentoren habe ich rausdestilliert aus der Geschichte, zumindest zwei oder drei. Also da war auf jeden Fall der Herr Bellebaum und da war auf jeden Fall dein Bruder, der gesagt hat, trau dich im Vertrieb und so weiter. Da gibt es ein paar Mentoren. Aber wen ich tatsächlich gern mal befragen würde, wäre Joey Kelly. Und gar nicht wegen Marathon und Sport und so weiter, also eure Verbindung, ja, sondern einfach auch wegen diesem Leben, das er hatte als Kind. Der hat ja ein völlig unorthodoxes, völlig gegen den Mainstream ein Leben geführt, wie es kaum jemand hatte.
Er war ein richtiger Rebell, auch innerhalb genau. der Familie. Ja?
Genau. Also das wäre wahrscheinlich mal jemand, aber wenn du schick mir bitte diese Liste. Ich glaube, ich habe im Leben nie mehr eine Chance, so eine tolle Liste zu kriegen. Die letzte Frage, mein Lieber, ist, die frage ich immer gerne, du hast in deiner Nähe, in Dormagen oder sonst wo bei dir eine große befahrene Kreuzung, sehr, sehr befahrene Kreuzung und du darfst da eine Neontafel aufstellen, 40 Meter groß oder 30 Meter groß, also riesig, auf der irgendwas draufsteht, was die Menschen sehen müssen, wenn sie über diese Kreuzung oder durch den Kreisverkehr fahren. Was steht denn auf der Tafel, wenn Patrick einen Monat lang was draufschreiben darf?
Das kann auch mehr als ein Wort sein.
Ja.
Okay, dann würde ich gerne das aufschreiben, was mich am meisten bewegt, tatsächlich. Und zwar, dass es gewiss ist, dass wir am Ende unseres Lebens auf unserem Grabstein ein Anfangsdatum und ein Enddatum stehen haben. Und der kleine Strich dazwischen, der ist das Leben. Und dann wäre mein Hinweis, sei gut zu deinem Strich, pass auf.
Ja, cool. Mein Lieber, ich danke dir sehr. Die Zeit ist wie immer verflogen, wie immer, wenn wir zusammen sind und uns unterhalten. Ich freue mich sehr, dass du bei mir
warst. War das hier nicht Folge 17 von noch?
Bitte?
War das hier nicht Folge 17?
Die Folge 17?
Von uns beiden, Folge 17.
Keine Ahnung, das könnte sein, ja. Ich habe nicht mitgezählt, aber in diesem Podcast war es auf jeden Fall die Folge 46. So, und die wird besondere Einrahmung von mir bekommen, weil ich sehr stolz bin und sehr glücklich, dass du mein Gast warst. Ich bin tatsächlich sehr glücklich an der Stelle. Ich sage ganz herzlich Dankeschön an dich. Ich wünsche dir, dass du immer so viel Spaß an Glück hast und dass du immer so viele Menschen begeistern kannst wie alle die ich kenne, die dich kennengelernt haben, denn da bist du wirklich sozusagen der Glücksinnovator Nummer 1 bei uns.
Na, vielleicht sehe ich den einen oder anderen mal auf einem Glücksschiff oder auf einem Glücksdinner. Das sind halt
genau, das veranstaltest du ja alles, ne? Genau, ja. Also deswegen, ihr Lieben da draußen, danke, dass ihr so lange dabei wart. Ich weiß, dass die Menschen das meistens in 2 oder 3 Sessions hören. Danke, dass du bis zum Schluss gehört hast. Folgt Patrick Wenke, sucht nach Patrick Wenke oder Happyologe. Ihr findet immer den richtigen. Und ich sage ganz, ganz herzlich Dankeschön. Und ja, Patrick, danke an dich und tschüss an euch da draußen.
Wolfgang, danke für deine
Ciao. Bitte.